silly with your finger up in the air, George. Good afternoon. On behalf
of Guten Tag.
The Rouge Political Action Committee, I'd like to welcome
Im Namen des LaRouge Political Action Committee möchte ich Sie alle willkommen heißen. Mein Name ist Deborah Freeman. Ich bin die Sprecherin in den USA für Lyndon LaRouge und sein politisches Aktionskomitee. Seit unserem letzten Treffen hier in Washington war Herr LaRouge ja ziemlich beschäftigt. Gerade vor dem G8-Treffen hat er Russland besucht und hat also eine Serie von Auftritten dort unternommen, die auch im G8-Treffen unternommen, also reflektiert wurden. Und das wird natürlich heute auch diskutiert werden. Er war dann auch in Italien, wo er die Gelegenheit hatte, mit Mitgliedern des italienischen Senates zu sprechen. Und auch diese Reise hat international Reaktionen erzeugt. Aber also keine Geschichte ist also dermaßen fesselnd wie der Skandal, der beim G8-Treffen losbrach, nämlich der Skandal um BAE. Einige Leute hier in Washington nennen das den Skandal des Jahrhunderts. Trotz der Tatsache, dass es in der US-Presse kaum Diskussionen darüber gibt. Die Implikationen und das, was hinter diesem Skandal steckt, wird also ein Thema sein, was hier für viel Diskussionen sorgen wird im Laufe dieses Nachmittags. Ich weiß, dass Leute also sehr nervös sind und Leuten LaRouche hören wollen, was er zu sagen hat. Also ohne weitere Einführung ist hier Lyndon LaRouche.
Thank you.
Vielen Dank.
As the BAA scandal mounts, even in the US press now,
während dieser BAE-Skandal selbst in der amerikanischen Presse noch nicht so hervorgebrochen ist, ist die Zeit gekommen, von vielen, vielen Dingen zu reden. Nicht von Kohl, sondern von Königen. Was ich heute ansprechen will, korrespondiert mit der Realität, dass Dinge, von denen ich schon früher gesprochen habe, in verschiedenen Radioprogrammen und Veröffentlichungen, noch nicht vor einem nationalen Publikum dieser Art veröffentlicht worden. Dies wird einige von Ihnen vielleicht herausfordern, aber wir handeln hier von Dingen, von Problemen der Menschheit, die daher rühren, dass verschiedene Leute Dinge annehmen als wahr und die Dinge sozusagen für möglich halten, von denen sie denken, dass sie selbstverständlich wahr sind. Und dass Dinge, von denen sie dachten, dass sie selbstverständlich sind, nicht mehr wahr sind und tatsächlich nie wahr war. Die Wahrheit hat mit ihnen aufgeholt. Wir sind am Ende einer Periode der Geschichte angekommen. Die Krise um BAE zeigt das, drückt das aus, ist symptomatisch dafür. Wir sind an den Punkt gekommen, dass wo wir operiert haben, die Leute, die operiert haben, in den gegenwärtigen Generationen, und zwar auf den Annahmen, dass bestimmte Dinge selbstverständlich waren, dass man ausgehen würde von Abmachungen und Konsens unter all denen, die gebildet sind und was diese Leute glaubten, und dass diese Dinge für immer weiterhin so gelten würden. Und dass wir uns daher keine Sorgen machen bräuchten um die plötzlichen, tiefen Veränderungen in der Politik, sondern dass wir vielmehr uns anpassen müssten an die Variationen in den verschiedenen Trends. Es ist wie die Leute, die an die Prinzipien der euklidischen Geometrie glauben. Und euklidische Geometrie war von vornherein ein Schwindel. Und es ist ein Schwindel, der seitdem von vielen Leuten geglaubt wird. So wie moderne kartesische Art zu denken. Die meiste Philosophie in der Ökonomie heute ist im Grunde eine Ideologie, die kartesisches Denken beinhaltet, wo man verschiedene statistische Annahmen macht und die dann projiziert, an welchem Tag wird dieses Ereignis eintreten oder diese Krise eintreten. Nichts passiert so, aber Leute glauben das. Die große Gefahr dieses Finanzkrachs heute ist, dass die meisten Leute in der Wirtschaftswissenschaft heute nicht an Wirtschaft glauben, sondern an Glücksspiel. Es ist ein Glücksspielsystem. Und es ist wichtig, das zu verstehen, dass seit Galileo sozusagen mit dieser Idee eigentlich ankam, versucht jeder, ein besseres statistisches System zu entwickeln für Glücksspiel, um die moderne Bank sozusagen zu knacken. Und daher sind diese Typen, die heute die Finanzwelt kontrollieren, sie hängen ab von der Annahme, dass sie ein besseres System haben, so wie es früher bei den Rennbahnen war. Wir haben ein besseres System, um also festzustellen, welche Pferde die besten sind. Und, ja. Oft war es so, dass genau diejenigen, die das beste System hatten, am Ende sich auf der Straße fanden und verfolgt wurden von ihren Kreditgebern. Was man heute hat, wie es am Beispiel der Krise, wie sie im Oktober 1987 geschah, ist, dass die Glücksspieler sozusagen mittlerweile Computer haben, mit denen sie besser rechnen können, schneller machen können, schneller Statistiken berechnen können. Aber sie suchen immer noch alle das beste System fürs Glücksspiel. Und sie versuchen sozusagen alle das beste System zum Spielen damit reinzukommen. Und all diese Glücksspieler approximieren im Grunde genommen dasselbe Spiel gegeneinander. Und wenn sie alle nach derselben Formel spielen, dann gehen sie alle gemeinsam den Bach runter in einem großen Krach. Und das ist genau das, was passiert ist und was ich vorausgesehen hatte mit der LTCM-Krise 1998. Es war ein allgemeines Zusammenbruchssymptom dieses Finanzsystems, weil die Wettspieler, die Glücksspieler dasselbe System benutzt haben. Und sie sind alle bankrott gegangen. Und Präsident Clinton und sein Finanzminister arbeiteten mit anderen zusammen, um eine Rettung zu organisieren, um den unvermeidlichen Zusammenbruch des gesamten Weltfinanzsystems, was darin schon implizit war, zu vertagen. Wir haben niemals die Rechnung für diese Rettungsaktion bezahlt. Wir haben mehr und mehr Rettungsaktionen durchgeführt seitdem, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo das System unmittelbar im Begriff ist, zusammenzubrechen. Und die Krise um BAE ist nicht die Ursache des Problems, sondern ist ein Symptom des Problems. Ist das mehr und mehr unter einem System, was schon etabliert wurde, damals mit der Wahl einer Nicht-Person, nämlich George W. Bush Jr., unter seinem Affenpfleger, dem Vizepräsidenten, würde die Welt mehr und mehr von demjenigen, was hinter dem BAE kontrolliert würde. Die BAE ist viel besser bekannt als das britische Empire oder das brutale Empire. Nicht alle Leute in England sind davon schuldig. Es gibt die besseren Briten, glauben nicht an dieses britische imperiale System. Es gibt viele, die sagen, dass was jetzt getan wird von BAE Wahnsinn ist. Die glauben, dass andere Dinge Wahnsinn sind. Es gibt Leute in Großbritannien, die wissen, dass diese Idee einer von Menschen gemachten globalen Erwärmung ist, ein Schwindel ist. Und daher ist es nicht, weil sie anti-britisch sind, sondern weil sie wissen, dass das System, was von der Blair-Regierung und ihrer Verbündeten geführt wird, von Blairs Freund Cheney und anderen, dass dieses System klinisch wahnsinnig ist. Und deswegen widerstehen sie ihm. Machen ihren Widerstand auch öffentlich, was sie dann teilweise im London Guardian veröffentlichen oder im BBC und anderen Plätzen. Es gab regelrecht stille Schweigen über diese Frage innerhalb der USA selbst. Nur in den letzten 3 Tagen ist überhaupt in den großen englischsprachigen amerikanischen Zeitungen überhaupt irgendetwas, selbst ein Hinweis an das, was diese Bush-Regierung in der letzten seit vor er vereidigt wurde 1991, seit George Bush Senior 1991 vereidigt wurde, existierte die Welt schon in dem System des 11. September. Und zwar schon vor George W. Bush im Januar 1991 vereidigt wurde, 2001. Die Welt hat einen Punkt erreicht, wo ein Zusammenbruch des Systems schon unterwegs ist. Man kann nicht feststellen, wann und wie es zusammenbricht, aber wir wissen zwei Dinge. Zuerst wissen wir, dass dieser Präsident mit dieser Krise nicht umgehen kann. Das heißt, müssten wir erwarten, dass die gesamte Welt der Art von Dingen ausgesetzt sein wird, als wir im Februar 1933 erlebt haben, als Hermann Göring sowie diejenigen hinter der Bush-Regierung den Reichstagbrand organisiert haben als terroristischen Anschlag. Und dass dieser Reichstagsbrand noch in derselben Nacht oder am nächsten Tag benutzt wurden, um Hitler diktatorische Mächte zu verleihen, die er nie abgegeben hat, bis zu dem Tag, als er starb. Und ich hatte damals gesagt, etwas wie so etwas wird in den USA passieren. Und es ist passiert. Und das nannte sich damals der 11. September. Ich will jetzt nicht in die Details eindringen darüber, wie und was wir wissen und was wir nicht wissen darüber, wie der 11. September organisiert wurde. Aber die Art von Dingen, wie so etwas orchestriert wird, findet man in einem Ort, in einem Finanzkomplex, dessen Zentrum in der Identität von BAE sich findet. Das ist das Rätsel vom 11. September. Wie es gemacht wurde, die Mechanik, das ist irrelevant, das finden wir heraus. Aber alle in der Regierung und um die Regierung, die solche Dinge verstehen, wissen das. Und das ist hier, wo die Hitze, der Druck ist. Wir sind an den Punkt gekommen, dass ein gesamtes System zusammenbricht. Dieses System zu diesem Zeitpunkt, während der Komplizenschaft der gegenwärtigen amerikanischen Regierung und auch wegen der Komplizenschaft der Führerschaft der demokratischen und der republikanischen Partei, leben wir unter einem weltweiten System, was man im Allgemeinen Globalisierung nennt, was die Vorbereitung ist für einen neuen Turmbau zu Babel ist. Unter diesem System, was ist die Kontrolle? Wo ist die Kontrolle? Sie nennen es Globalisierung. Oder die globale Erwärmungskrise. Diese verschiedene Arten von Dingen. Es ist die Idee, eine Weltregierungssystem. Jeder Widerstand gegen dieses eine Weltsystem bröckelt, fällt zusammen. In Europa, in Frankreich, dort wird man das sehen. Jede Regierung in Mittel- und Westeuropa ist unregierbar. Ob man sie nicht im Augenblick gescheiterte Staaten nennt, sind sie am Rande dieses Zustandes. Wir sind in dem Prozess in Europa von der weißrussischen Grenze westwärts, dass wir unsere Regierungsmacht an internationale und übernationale Bürokratien abgeben. Seit dem Abtreten der Schröder-Regierung regiert Deutschland sich nicht mehr selbst. In Italien versuchen sie, die Umstände von Selbstregierung irgendwie zu wahren. In Frankreich, wie wir es gesehen haben, ja, der neue Präsident von Frankreich hatte ein Treffen mit dem Präsidenten Putins und kam zurück und kicherte wie ein kleines Mädchen vor laufender Kamera. In dieser Art von Welt leben wir. Die andere Charakteristik dieser Welt: wir sind in eine Periode allgemeiner Kriegsführung eingetreten. Das hat nicht jetzt angefangen, sondern es ist vielmehr der Höhepunkt eines Prozesses, der seit dem Zeitpunkt, dass Kennedy erschossen wurde, schon anhält. Mit der Kennedy-Erschießung gab es eine Veränderung in der Weltpolitik. Was man gesehen hat, mit dem wirklichen Beginn des Krieges in Indochina, was 1968 dann in eine Zerstörung der Demokratischen Partei war. Man hatte eine neue Art von Regierung seitdem. Die unteren 80% der amerikanischen Bevölkerung, die erwachsene Bevölkerung, die einen dominierenden Einfluss unter Roosevelt hatte und einen starken Einfluss hatte bis zu diesem Zeitpunkt, verlor ihre Macht. Die oberen 20% der Einkommensklassen sind diejenigen, die heute Politik kontrollieren. Und die oberen 20%, die heute die Politik kontrollieren, werden von einer oberen 3% kontrolliert, die den größten Prozentanteil des Reichtums kontrollieren, wie wir es jemals in der Geschichte gesehen haben. Wir leben in einer Zeit, wo die Lebensbedingungen in unserem eigenen Land dieser Art sind. Und die Demokratische Partei reflektiert das. Sie reagiert nicht mehr auf die eigene politische Basis. Die Republikanische Partei ist im Begriff, auseinanderzubrechen, weil sie nicht akzeptieren können, was die Bush-Regierung und was sie repräsentiert. Und sie müssen ein neues Schicksal für sich aussuchen. Und da gibt es vielleicht einen Aufstand oder einen Aufbruch. Verschiedene Kandidaten, für die ich persönlich intellektuell Respekt habe, aber ihr Auftritt als Kandidaten bis zu diesem Punkt ist abscheuerregend. Insbesondere, wenn man die wirklichen Bedingungen kennt. Die Mehrheit der demokratischen Basis ruft nach der Amtsenthebung von Dick Cheney. Sie wollen es jetzt, plötzlich. Sie wollen nicht einen langen Prozess. Sie wollen jetzt den Rausschmiss. Und das kann für sie organisiert werden. Man könnte zu Cheney gehen mit der richtigen Botschaft und sagen, lieber Dick, er wird mit einem bösen Gesicht rausgehen und sagen, ich habe festgestellt, dass ich also meinen Kartoffelacker nicht gepflegt habe und ich muss also mich um meine Kartoffeln kümmern. So verabschiedet sich meistens ein Geschäftspräsident, ja. Dass er sich also um seinen Garten kümmern muss und jeder weiß, dass er gefeuert wurde. Eine Botschaft, die er nicht ablehnen kann, wird Cheney überreicht. Er würde nicht seines Amtes enthoben werden, das bräuchte man gar nicht. Er würde zurücktreten und das kann orchestriert werden, wenn man das tun will. Wenn die Demokratische Partei den Schneid hätte, aber die Demokratische Partei kann nicht funktionieren. Warum nicht? Sehen wir sich doch das ganze Geld an, was ausgegeben wird für die demokratischen Kandidaten. Wer gibt denn das? Es ist euer Geld, was sie nicht haben. Es ist falsches Geld, es ist Hedgefondsgeld, Heuschreckengeld. Es wird geborgt gegenüber Banken und anderen Institutionen, um eine Masse von Kredit zu erzeugen. Ja, es ist nichts anderes als ein Versprechen und in die Welt zu gehen und zu sagen, wir kaufen dies, wir kaufen das, wir übernehmen ihr Unternehmen. Wir kaufen jetzt die Aktionäre. Und deswegen könnt ihr uns gar nicht aufhalten. Wir haben eine Masse von Geld, die uns sagt, wir können eure Aktionäre kaufen. Gib's her, rück's raus. Da gibt's keine Anlagen, die sind falsch, die sind künstlich. Und sie bewegen sich dann als diese Heuschrecken, diese Hedgefonds rein und übernehmen. Was ist das Zentrum davon? Die Cayman Islands. Die Cayman Islands der britischen Monarchie, die von derselben Organisation geführt wird, dem British Empire, was repräsentiert wird von BAE. Und ein paar hundert Milliarden Dollar, die mit BAE verbunden sind und ihren verschiedenen Operationen, werden auf einmal multipliziert durch diese Art von Märkten in einen riesen Fonds, der die meisten Operationen in der Welt kontrolliert und steuert. Und wenn man sich dann eben ansieht, die Spenden an die demokratischen und die demokratischen Kandidaten, demokratisch und Republikaner, die Führung der beiden Parteien, wer macht das? George Soros auf der einen Seite, der Nazi Felix Rohatyn auf der anderen, nominell ein Demokrat. Er ist ein Pinochet-Demokrat. Er war derjenige, der eine Finanzinstitution geführt hat, die Chile, die Pinochet finanziert und unterstützt hat in der Übernahme von Pinochet. Und Pinochet war ein anderer Teil des BAE. Und die Todesschwadronen, die in Südamerika losgelassen wurden von ihm. In dieser Art von Periode leben wir. Es hat zwar nicht vor kurzem erst angefangen, aber wir sehen eben diese Kulmination, diese Konzentration von Macht unter der Bush-Cheney-Regierung, die Konzentration der Macht unter der Führung und der Kontrolle der Mächte, die das britische Empire kontrollieren. Dieses Empire, dieses Spekulationssystem ist im Begriff zusammenzubrechen, ist am Abgrund des Zusammenbruches. Deswegen bewegt es sich in die Richtung, vollkommene Weltmacht zu übernehmen. Weil wenn sie das machen, dann kann sich keiner widersetzen. Dann sind alle Probleme für sie gelöst, weil sie dann eine Weltdiktatur haben. Sie haben noch keine Weltdiktatur. Und deswegen müssen wir als Bürger der Vereinigten Staaten und anderer Nationen sagen, wir lassen nicht zu, dass ihr diese Macht euch greift. Wir werden euch aufhalten. Und manchmal interveniert die Geschichte, um uns die Möglichkeit, die Fähigkeit zu geben, dieses zu tun. Und die Zeit dafür ist jetzt. Und deswegen ist, was ich heute sagen würde, teilweise verschieden, was die Qualität des Themas betrifft, als was ich sonst in solchen Foren früher gesagt habe. Denn was ich früher schon gesagt habe, teilweise in kleineren Foren und kleineren Publika, habe ich in dieser Form von Publikum nicht gesagt, weil es früher nie nicht passend gewesen wäre, weil dieses Publikum nicht genügend Angst, nicht genügend Alarm da war, um diese Arten von Veränderungen durchzubekommen. Menschen haben große Fähigkeiten der Intelligenz wie kein anderes Geschöpf. Sie schaffen Wissenschaft. Sie meistern das Universum, erheben die Lebensbedingungen der Menschheit. Aber manchmal benehmen sie sich wie närrische Kinder. Und je erwachsener sie werden,
the more perfect their childishness becomes.
Je vollkommener ihre vernarrte Kindheit wird. Welche Formen nimmt das an? Wir haben eine Operation im Keller, wo Leute in Gruppen von 4, 5, 6, teilweise 7 zur selben Zeit sozusagen durchgehen und machen, wiedererleben die Entdeckungen, die im Grunde genommen die gesamte Wissenschaftsgeschichte europäischer Zivilisation wieder kapitulieren, von der Zeit der alten Griechen bis heute. Das heißt, wir haben junge Leute, die Schritt für Schritt die Erfahrung zu machen, nicht, dass man es ihnen einfach zeigt oder beibringt oder entsprechend eine Klausur zu bestehen, was dieses Thema oder ein anderes betrifft, sondern selber Entdeckungen zu machen, die eine Wiedererlebung sind früherer Wissenschaftler, die diese Entdeckungen originell gemacht haben, von denen die europäische Zivilisation und der Fortschritt abgehangen haben. Von der Zeit der Pythagoreer, von Solon von Athen, Thales von Milet bis heute. Die Errungenschaften europäischer Zivilisation auf diesem ganzen langen Weg, insbesondere der modernen Zivilisation. Das heißt, wenn wir mit dem Unterschied zwischen dem Menschen und dem Affen behandelt, wo ich darauf zurückkommen werde, wir müssen über die Annahme hinauskommen, dass was wir erfahren haben und was akzeptierte Meinung geworden ist, sogenannte selbstverständliche Regeln des Verhaltens der letzten ein oder zwei Generationen, die Idee, dass dieses selbstverständliche Wissen, was man als selbstverständlich versteht, gesunder Menschenverstand der meisten Leute in der Gesellschaft, das ist Schwachsinn. Aber Leute glauben daran. Und sie glauben, es gibt keine Möglichkeit des Handelns, das stattfinden könnte, was akzeptiert würde, was erlaubt würde, außerhalb des Rahmens sogenannter selbstverständlichen Wahrheiten. Was man normalerweise versteht als, ja, allgemein akzeptierte herrschende Meinung. Wenn man ihnen Beweismaterial präsentiert, dass das System selbst, das System, an das sie gewöhnt sind, ist in dem Prozess der Selbstzerstörung befindet, des Zusammenbruchs, dann, du bist wahnsinnig, du bist irgendein Spinner, jeder weiß doch, dass du nicht recht hast. Jeder weiß das. Aber es ist das System, das falsch ist. Und was jeder weiß, ist dumm. Aber solange Leute glauben, dass die herrschende Meinung oder was als die herrschende Meinung akzeptiert wird, unter den letzten Generationen, was sie von Autoritäten hören, oh, die Leute, die es wissen, die Experten, der Sachverstand, dass dies die Grenzbedingung ist von dem, was akzeptiertes oder mögliches Verhalten ist von dem Individuum oder Gruppen in der Gesellschaft. Und deswegen begrenzen Leute ihre Wahlmöglichkeiten vom Handeln. Sie begrenzen sie darauf, was sie als akzeptierbare Voraussetzungen des Handelns. Aber sie hinterfragen nicht die Voraussetzungen selbst. Das ist das Problem, genau diesem euklidischen oder auch kartesisch-mechanistischen Denken in der Wissenschaft. Solange bis diese Art von Annahme hinterfragt wird, so wie ich das beispielsweise jetzt öffentlich sage, dass das System zusammenbricht. Jetzt ist die Zeit angekommen, dass man das akzeptieren muss. Es ist Wahnsinn. Aber dieses System bricht zusammen. Einer nach dem anderen. Wie die Kegeln auf der Kegelbahn werden die Senatoren und andere, die noch vor 2 Wochen abgelehnt haben, was ich jetzt sage, wird es ihnen kalt den Rücken runterlaufen und sagen, mein Gott, ich fürchte, er könnte recht haben. Die Zeit ist gekommen, dass das System verändert werden muss. Und zwar nicht innerhalb des Rahmens der sogenannten gegenwärtigen Tradition, sondern nur unter der Voraussetzung, dass wir der Menschheit eine Zukunft geben. Wenn wir das nicht tun, ist die Menschheit am Rande eines finsteren Zeitalters. Die Zeichen dafür deuten uns das schon lange an. Sehe man sich mal Südwestasien an und die Region, denke man darüber nach, was ist eigentlich lange Kriegsführung, lange Kriege. Kennedy wurde erschossen, und zwar nicht von irgendeinem einsamen Schützen. Vielleicht war das ein Lone Shark, ein Kredithai, aber nicht ein einsamer Schütze. Und zwar, weil was Eisenhower als der militärindustrielle Komplex identifiziert hatte, in seiner Abschiedsrede als Präsident der Vereinigten Staaten, ist dieser Prozess, genau derselbe Prozess ist, was wir heute in der Presse identifizieren als das BAE-Phänomen. Es ist ein Prozess, das schon unter Hitler und Mussolini entstand, was durch die Intervention von Franklin Roosevelt gestoppt wurde. An dem Tag, als Franklin Roosevelt starb, oder ein paar Tage später, als Truman entdeckte, dass wir Atomwaffen hatten und sich entschloss, diese Atomwaffen auf die Zivilbevölkerung in 2 Städten des schon besiegten Japans abzuwerfen, bevor man überhaupt erlaubte, dass eine Kapitulation stattfand, hatten wir diesen militärindustriellen Komplex. Der militärindustrielle Komplex kam aus der Teilung in der angloamerikanischen Politik während und nach dem Krieg. Vergesse man nicht, dass Hitler wie Mussolini zum großen Teil aus Großbritannien und den USA in die Macht gebracht wurde. Zum Beispiel Averell Harriman von der Bank Brown Brothers Harriman, zusammen mit dem Kopf der Bank von England zu der Zeit, Montague Norman, war verantwortlich für das Sponsorentum von Hitlers Diktatur, als Roosevelt Präsident wurde in den USA, hat er die Briten dazu gebracht, unter Druck, dass sie die Unterstützung für Hitler aufgaben. Aber die Finanzestablishment der Wall Street war hinter Hitler, so wie sie hinter Mussolini waren. Und deren Absicht war genau in diese Richtung. Deren Absicht war genau dieselbe wie die der globalen Erwärmung heute. Damals hatte sie die Eugenikbewegung, die Rassenlehre. Schaffe man die überflüssigen Leute ab. Schaffe man die Menschen ab. Insbesondere die, deren Hautfarbe man nicht mag, die man nicht ausgenug gebleicht hatte. Eugenik, das war ein Programm für den Mord. Das war das Programm, auf dem die NSDAP gegründet wurde. Eugenik ist genau dasselbe, dieselbe Ideologie wie die globale Erwärmung heute. Es ist wieder aufgewärmt mit einem neuen Namen, aber mit derselben Absicht. Diese Leute haben Mussolini an die Macht gebracht und haben Hitler in die Macht gebracht. Sie etablierten eine Weltdiktatur, in der die USA sich als Macht selbst zerstören werden sollte. Denn wir waren eine Macht. Und sie wollten die Welt kontrollieren, ein Weltreich. Immer schon die Absicht seit 1763. Seit 1763, als in dem Paris-Vertrag das britische Empire gegründet wurde, mit der britischen Ostindien-Gesellschaft. So wie man das heute sieht. A corporate structure, eine Geschäftsstruktur, eine Unternehmensstruktur. Die Besatzung Indiens durch das britische Empire wurde von einer privaten Firma der britischen Ostindien-Gesellschaft gemacht. China wurde zerstört, mit dem Opiumhandel zerstört. Die Welt wurde kontrolliert durch diese Finanzkrake, dieses neue venezianische Empire. Und das ist, was die Welt kontrolliert hat. Die Vereinigten Staaten sind als einziger bedeutender Herausforderung gegen diese Frage des Weltreichs hervorgegangen. 1763 kam die Nachricht über den Pariser Vertrag und die führenden Kreise in den USA waren geteilt. Eine Gruppe waren die Patrioten, um Benjamin Franklin versammelt. Diese Gruppe hat die amerikanische Revolution und das amerikanische System geschaffen, deren Wurzeln schon in Amerika entwickelt worden waren in den Kolonien. Wir hatten einen bestimmten Charakter, einen anti-oligarchischen Charakter. Aber die andere Fraktion, die noch immer heute die Wall Street-Fraktion in verschiedenen Teilen ist, waren die Leute, die sich der britischen Ostindien-Gesellschaft angeschlossen haben, gegen Franklin und seine Verbündeten. Und die Idee war immer, dass man die USA auflösen würde, heim ins Reich bringen würde in dem britischen System. Und sie haben von innerhalb der USA daran gearbeitet, diejenigen Aspekte unseres Systems zu zerstören, die in unserer Verfassung und in unserer Unabhängigkeitserklärung festgehalten sind. Das heißt, die Herausforderung. Andere Teile der Welt hatten auch Wichtigkeit und Bedeutung, aber die Herausforderung zwischen zwei englisch sprechenden Gesellschaften, diejenigen der USA als Modellrepublik und diejenigen in der britischen Weltreichs als anglo-holländische liberale Opposition dagegen, ist ein dominierender Faktor aller Hauptkriege auf dieser Welt seit dieser Zeit gewesen. Das heißt, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, dass das britische Empire in der Form sich konsolidiert hat, bis an den Punkt, dass es jetzt fallen wird und alles zerstören wird in seiner Absicht, ein Weltreich zu etablieren. Die ganze Welt wird in ein finsteres Zeitalter gehen. Das heißt, es ist offensichtlich, was wir tun müssen. Denke man sich mal, wie das passiert ist. Für Wochen gab es innerhalb der Presse, unter den Politikern, den Mitgliedern des Senats, kein Flüstern darüber, was passierte. Aber es war am Passieren, es passierte. Es war das Geheimnis hinter dem Vietnamkrieg. Es war das Geheimnis hinter dem großen Krieg in Südwestasien zwischen Irak und Iran. In den 1980er Jahren. Es war der erste Irakkrieg. Der Krieg der USA gegen Irak. Die Besatzung von Afghanistan. Der neue Irakkrieg jetzt. Die Verbreitung von Krieg in ganz Südwestasien.
It's all the struggle for the British Empire.
Alles der Kampf um das britische Empire.
The struggle to corrupt the United States and destroy.
Und die Herausforderung, die gestellt wird, die USA zu unterwandern, zu korrumpieren und zu zerstören. In den USA war es so, dass als Abraham Lincoln den Kampf anführte, die britische Südstaaten, die Südstaaten waren nichts anderes als eine Marionette der britischen Ostindiengesellschaft, haben wir den Krieg gewonnen. Da haben wir in den USA einen Plan etabliert, der definiert worden war von John Quincy Adams, als er Außenminister gewesen war. Und zwar die USA zu definieren als eine kontinentale Nation vom Atlantik bis zum Pazifik mit nördlichen und südlichen Kanada und Mexiko die Grenzen. Das war unsere Absicht gewesen. Als Lincoln diesen Sieg anführte über die Briten und die Franzosen, indem er die USA und Mexiko von dieser Besatzung, von dieser Unterdrückung befreite, kamen die USA hervor mit einer Welle der Einwanderung aus Europa, mit einem transkontinentalen Eisenbahnsystem und anderen Dingen, kamen wir hervor als eine Macht, die nie wieder zerstört werden konnte durch äußere militärische Intervention, durch Einmarsch. Und in der Periode zwischen 1865 und 1876 kam das System hervor als eine Form sozusagen und inspirierten Reformen in Eurasien, in Japan beispielsweise, in Russland in derselben Periode, aus den USA unter Mendelejews Führung organisiert, in Deutschland unter Bismarck 1877-1879, die Bismarck-Reform, direkt unter dem Einfluss der USA und Henry Carey insbesondere, unter anderen Dingen in Teilen der Welt. Wir sind eine Herausforderung geworden, nicht als Bedrohung, ein amerikanisches Weltreich zu etablieren, sondern wir sind eine Herausforderung geworden, weil wir in Asien und anderen Teilen der Welt die Entwicklung souveräner nationaler Republiken inspirierten, die die Vorteile unserer Erfahrung nutzen würden, für ihre eigene unabhängige Entwicklung und Zusammenarbeit nutzen würden. Um dies zu besiegen, hat das britische Empire zwei Weltkriege organisiert. Das fing schon an mit dem chinesisch-japanischen Krieg 1894-95. Der ständige Krieg des britischen Empire zwischen 1895 und 1945 war ein ständiger Prozess. Die Zerstörung Chinas, das drohte, eine große Macht zu werden, war Teil dieser Politik. Es gab einen weltweiten Kampf. Wir hatten einen Weltkrieg. Dann hatten wir einen zweiten Weltkrieg. Wir hatten einen kalten Krieg, der genau dieselbe Frage eigentlich beinhaltete. Und wir sind jetzt an die Endphase gekommen. Die drohende Zerstörung der Weltordnung, um einen neuen Turmbau zu Babel zu etablieren, den man Globalisierung oder globale Erwärmung nennt. Unter der Führung dieser Finanzinteressen, die in ihrem Ursprung imperial sind, imperialistisch. Diese Frage ist eine, die die armen Narren und närrischen, törichten Politiker sich weigern zu verstehen. Sie haben kein Gedächtnis. Wenn man Platons Staat und seinen Timaeus liest,
you recall his report of
denn er erinnert sich an seinen Bericht eines Besuchs bei der ägyptischen Priesterschaft, die zu den Griechen sagten, ihr seid intelligent, ihr seid in gutem Zustand, aber ihr habt keine alten Männer unter euch. Was er eigentlich meinte war, ihr habt eure Identität in den geschichtlichen, historischen Prozessen, die euch eigentlich definieren, verloren. Wir in den USA repräsentieren den Ausgang, das Ergebnis aus der europäischen Zivilisation, die zum großen Teil aus Ägypten stammte oder in Kräften in Ägypten. Das ist daher kommt unsere Wissenschaft, die unter den Pythagoreern Sphäre genannt wird, was sich mit der Astronomie verbindet. Dort fing unsere Kultur an, wie man das am Fall von Solon von Athen erkennt, der ersten Konzept eines wahren Nationalstaates, ein Nationalstaat des Volkes. Und unsere Macht ist zum großen Teil, dass wir in den USA in dieser bewussten Tradition gewesen waren. Die Gründer der USA, die Autoren unserer Unabhängigkeitserklärung, die Autoren unserer Verfassung, die Anführer und Veteranen des Revolutionskrieges, die Cincinnatus-Gesellschaft, verstanden alle, dass an der Wurzel unserer Republik, in den Beispielen und in den Lehren von Solons Reformen in Athen lagen. Wir repräsentierten den Versuch, die Menschheit als Ganze, nicht indem wir sie eroberten, sondern dadurch, dass wir es ihnen zeigten, wie es ginge, von der Teilung in zwei Klassen, nämlich in Herrscher und Untertan oder menschliches Vieh, zu beenden. Die meisten Menschen in den meisten Teilen der Welt, in fast allen Jahrhunderten, nicht als Menschen gelebt, sondern als menschliches Vieh. Unter dem Verbot von Wissen und Kenntnis, wie es beispielsweise Zeus repräsentiert in der Geschichte des gefesselten Prometheus. Die Geburt europäischer Zivilisation mit Athen war eine Bedrohung für die imperialen Kräfte Eurasiens. Und daher wurde eine Operation gestartet, sehr ähnlich wie die Operation gegen das amerikanische Volk nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde. Eine Massengehirnwäsche-Operation, die man Sophismus nennt, oder in der Nachkriegsgeneration in den USA und in Europa Existenzialismus nennt. Diese Korruption verneinte die Existenz universeller physikalischer Prinzipien, die dem individuellen menschlichen Geist zugänglich waren. Die Wissbarkeit. Man sagte, niemals weiß man irgendetwas, sondern nur das, was akzeptiert wird. Man weiß, was die herrschende Meinung ist. Man kennt den Konsens. Man muss ihm gehören, wenn man in dieser Welt sozusagen vorwärts kommen will. Es gibt kein Wissen in der Wissenschaft. Das heißt, was ist passiert? Wir hatten in unserem Land, hatten wir zu der Zeit, als Roosevelt starb, hatten wir Kinder, die man letzten Endes dann die Angestelltenklasse nannte, die 1946 bis 1958, diese jungen Kinder, die sich tendenziell an diesem militärindustriellen Komplex orientieren würden und diese Arten von Dingen, wurden zu der Golden Generation der 1960er Jahre. Sie glaubten nicht mehr an Wissenschaft, sie glaubten nicht mehr an Wahrheit, sie glaubten daran, angenommen zu werden. Sie glaubten an den Konsens der Angestellten. Sie mochten nicht arbeitende Bevölkerung. Sie mochten nicht Landwirte. Sie mochten Wissenschaft nicht. Sie mochten zwar Mathematik, aber nicht Wissenschaft. Ah, sie rechnen gerne. Sie wollten nicht gern das Geld verdienen, sondern sie wollten es nur raffen. Sie wurden zu einer Generation, die unter der, dieser existenzialistischen Konditionierung mitten in den 60er Jahren explodierte, unmittelbar nach der Ermordung von Kennedy, die eine totale Demoralisierung der amerikanischen Bevölkerung war zu der Zeit, und nach der Ermordung Kennedys mit dem Vietnamkrieg demoralisierte die amerikanische Bevölkerung. 1968 und sah man in den USA und in den Amerikas diese Wutbälle, diese Wutanfälle in den Straßen. Sah man diese Generation, die die produzierende Bevölkerung hasste. Sie hassten die Gewerkschaften, sie hassten Landwirte, sie hassten die Wissenschaft. Das heißt nicht, dass alle von ihnen gegen Landwirtschaft und Produktion und Wissenschaft waren, aber sie verstanden eine Sache. Sie hatten kein Prinzip. Das Prinzip, was zählte, war, angenommen zu werden, mit dem Strom zu schwimmen, den Konsens ihrer Klasse und ihrer Generation zu akzeptieren. Und dies wurde zur goldenen Generation, das mehr und mehr das Land umgepolt hat. Die Revolte der 68er hat die Demokratische Partei zerstört, und zwar um die Frage herum des Konflikts zwischen der dienstleistenden und der produzierenden Gesellschaft. Das heißt, dadurch haben wir 1968 eine richtige Diktatur bekommen unter Nixon. Es war nicht so der Nixon als der militärindustrielle Komplex, der uns übernommen hatte. Sie haben Landwirtschaft zerstört, sie haben unser Geldsystem zerstört, wovon wir abfingen. Sie haben die Landwirte zerstört, sie haben die Industrie zerstört, sie haben die Wissenschaft zerstört. Sie haben mehr und mehr Macht bekommen und mehr Fantasie. Meine Generation begann auszusterben. Wir haben nicht mehr eine Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die wir noch in den 1970er Jahren hatten. Wir haben das nicht mehr. Wir haben vielleicht einen kleinen Teil davon. Wir haben nicht mehr eine wissenschaftliche und industrielle Kapazität, sondern nur ein ganz kleines bisschen davon in dem Militärsektor. Sonst haben wir es verloren. Wir haben unsere ganze Industrie ausgeschifft. Wir bauen schon mittlerweile, wir haben unsere Bauern zerstört. Wir bauen schon Getreide an, um Brennstoff zu produzieren, nicht um Nahrungsmittel, um unsere Leute zu füttern. Das heißt, wir kommen an den Punkt, wo das System nicht funktioniert. Und der Zusammenbruch ist offensichtlich. Das Gesicht des Feindes hat sich offen dargestellt in diesem BIA-Skandal. Und das kam nicht von den Amerikanern, sondern zum großen Teil aus den Reihen der Briten. Dieselbe Fraktion in Großbritannien, die gegen diesen globalen Erwärmungsschwindel ist, ein totaler Schwindel. Es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Das ganze Ding ist ein Schwindel. Aber die Babyboomer, die 68er, sie wissen es nicht besser. Sie nuckeln noch an der Flasche und fragen sich, ja, was soll's? Aber eine Gruppe in England, in Großbritannien, die das erkennt, dass das britische Empire selbst sich zur Hölle schickt, hat gegen die globale Erwärmung rebelliert, wie sie auch gegen diese Operation des Irakkrieges rebelliert hat, wie sie auch diesen Finanzoperationen, dieses BAE-Schwindels und BAE-Skandals Widerstand leistet. Das heißt, ein Teil in Großbritannien, durch den Guardian, durch den BBC, haben dieses Ding klar gemacht, deutlich gemacht. Und jetzt ist es hier. Wir haben das die ganze Zeit schon vorangetrieben, weil wir wissen, was es war, weil wir es verstanden haben. Bis vor 3 Tagen konnte man nichts finden in den USA, die verstanden hätten und niemanden gefunden, der das verstanden hätte, von dem, was ich über BAE jetzt sage, im amerikanischen Kongress und in der amerikanischen Bevölkerung. Es war eine Phalanx von Dummheit und Ignoranz, die den Geist im Senat und im Abgeordnetenhaus kontrollierte. Da gibt es viele intelligente Leute, aber sie glauben an den Konsens. Sie glauben sich daran, sich anzupassen an die herrschende Meinung, mit dem Strom zu schwimmen. Sie glauben an sogenannte Traditionen, die definieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist in der Gesellschaft. Dass man sich innerhalb der Grenzen dieser Regeln bewegen muss. Und ich sage euch, jetzt müssen wir weitermachen, nachdem wir das gezeigt haben, dass die gesamte Kultur, die wir haben, stinkt. Und dass es ein sinkendes Schiff ist. Versucht nicht, euch ein besseres Zimmer zu besorgen auf der Titanic, weil manche Leute das Schiff verlassen. Weil Zimmer frei werden. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, was ist die menschliche Natur? Warum sollten wir glauben, dass der Mensch, der diesen Schwindel erlaubt hat und die Menschheit zu dominieren für so viele Jahrhunderte, dass es etwas gibt heute in der Menschheit, das es uns erlauben würde, dass Menschen, die sich so zum Narren gemacht haben, auf einmal brillant würden und die richtigen Entscheidungen treffen würden für die Zukunft der Menschheit? Sollen wir das glauben? Ich muss euch sagen, in dieser Frage bin ich Optimist. Ich glaube an die Menschheit. Nur weil der Mensch sich geschickt so dumm angestellt hat, heißt nicht, dass er tatsächlich so dumm ist. Aber es ist Zeit gekommen, dass die Dummheit ein Ende findet. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist im Grunde ein Vorwort zu dem, was ich jetzt sagen werde. Und die Frage ist die menschliche Natur. Ist der Mensch ein Affe?
I think we'll get a little illustration at that point. No, man is man an ape. Monkey time.
Jetzt ist die Zeit für den Affen. Ah.
Now is that man?
Ist das ein Mensch?
It could be Frederick Engels, but not man.
Es könnte Friedrich Engels sein, aber kein Mensch.
George Bush would give you a good imitation of that.
George Bush könnte das gut imitieren.
Now we want to get to this question. The first question is this question which was.
Die erste Frage ist genau diese Frage, die gerade dort ist. Es gab ein Buch, das vor ganz vor langer Zeit geschrieben wurde. Das Buch Genesis. Und das erste Kapitel im Buch Genesis. Und darin gibt es drei Verse, die ich unterstreichen will und sie präsentieren will, nicht als irgendwelchen willkürlichen religiösen Glauben von verschiedenen Hebräern in der Wüste Sinai, sondern als die Beobachtung von wissenden Menschen, wahrscheinlich Moses von Ägypten, die sich die Realität ansahen und beschreiben, was sie sehen als die Realität der Umstände, in denen sie leben. Und sie sagen aus, dass es bestimmte Dinge, die man sehen kann und die man feststellen kann, und sie fassen es zusammen in diesen Versen. Dass der Mensch, wie Wladimir Vernadsky, der russische Geologe, übereinstimmen würde, ist der Mensch keine Form tierischen Lebens. Wir haben zwar eine körperliche Form von Leben, aber wir haben auch Fähigkeiten zu denken und kreative Fähigkeiten, schöpferische Fähigkeiten, die kein Tier hat. Diese schöpferischen Fähigkeiten ermöglichen uns mit bestimmter Arten potenzieller Unsterblichkeit. Wir sind fähig, als Menschheit, die gesetzmäßige Zusammensetzung und den Bau unseres Universums kennenzulernen, zu entdecken. So wie das am Beispiel Keplers Entdeckung der universellen Gravitation deutlich wird. Das ist ein Prinzip, was er allein entdeckt hat. Das heißt, der Mensch hat diese Fähigkeiten, die Fähigkeiten, universelle physikalische Prinzipien zu entdecken, benutzt diese Fähigkeiten, um die Fähigkeit des Menschen im und über dem Universum zu existieren, die Macht über das Universum zu vermehren, zu vergrößern. Jedes Tier hat eine potenzielle relative Bevölkerungsdichte, die begrenzt ist innerhalb der Umstände, in denen dieses Lebewesen existiert. Der Mensch ist Fähigkeit, durch diese Entdeckung und die Realisierung universeller Prinzipien das Universum zu verändern. Und in diesen drei Versen, am Ende des ersten Kapitels Genesis, muss man jetzt nicht denken, dass da jemand eine Doktrin predigt oder einen willkürlichen Glauben, sondern jemand sagt einfach, hier, Folgendes ist die Tatsache über uns selbst. Hier ist die Wahrheit über uns Menschen. Menschen sind unterschiedlich von allen anderen Formen des Lebens. Und sie haben diese Fähigkeiten und Verantwortung im Universum. Die Fähigkeit, das Universum zu verändern, für das Bessere, zum Besseren. Uns ist das Universum übertragen. Wir haben Verantwortung. Und das heißt, menschliches Leben ist unsterblich. In diesem Sinne. Zum Beispiel. Wenn man sich die Geschichte dieser Frage der Kreativität selbst mal ansieht, was wir heute haben als europäische Zivilisation, vor ungefähr 700 vor Christus geboren worden. Europa war für eine bestimmte Zeit in einem finsteren Zeitalter gewesen und es gab ein Wiederbeleben europäischer Zivilisation in Ägypten. Reichte Ägypten die Hand hinaus und bewegte sich in Teile wie Ionien, das ist eine Seekultur, eine maritime Kultur. Diese Region ist die Illustration dort. Diese drei Bereiche. Wo sind denn die drei Bereiche? Naja. Ich wollte die eigentlich hier sozusagen in Farbe haben. Griechenland als solches,
also,
und der Teil Ioniens, wo die griechische Kultur beherbergt war, sich verbündete mit den Etruskern, die ein Teil sozusagen nördlich der Elbe bewohnte, wahrscheinlich ein Arm der hethitischen Kultur waren, die einzige eisenverarbeitende Kultur der Region gewesen war. Und dann hatte man im Norden Afrikas diesen einen Bereich, was im Grunde genommen so der Bereich war Ägyptens als maritimer Kultur. Bis heute noch Kyrenaika bekannt ist. Es ist eine sehr reiche Region und zu der Zeit auch sehr reich war. Und war bekannt für Leute wie Aristophanes, der aus Kyrenaika kam, der ein Vertreter war, eben der Platonischen Akademie in Athen war und einer der führenden Wissenschaftler in Ägypten war und ungefähr 200 vor Christus starb. Das war genau die Zeit, als das Römische Reich aufkam und die Zivilisation zerstört wurde. Und die Geburt unserer europäischen Zivilisation in dem Bereich zentriert, zwischen 700 und 200 vor Christus, von der Zeit der Pythagoreer und Solon und solcher Leute bis heute, bis eben in diese Zeit 200 vor Christus. Aber es gab einen Kampf. Und dieser Kampf wurde versinnbildlicht durch sozusagen die Auseinandersetzung um den Apollon-Kult im Delphischen Orakel, das von imperialen Kräften dominiert wurde, wie Babylon, das persische Weltreich, das Achämenidenreich. Und zu dieser Zeit, die Bedeutung der Geburt europäischer Zivilisation ist eine Revolte, die versinnbildlicht, verdeutlicht wird in der Rolle Solons von Athens, was für uns heute wichtig ist, als die USA, in den USA. Das Bild davon, was der Mensch sein könnte, einer Gesellschaftsform, wo nicht mehr 80% der Bevölkerung als Vieh behandelt werden. Das Hervortreten dieser Idee, dieser Konzeption, ist das Der Kampf innerhalb Griechenlands ist die Hauptquelle unseres Verständnisses von Geschichte. Es fängt ungefähr 700 vor Christus an. Es ist eine Gesellschaft, die organisiert wurde um Ideen.
Awesome. Well, it wasn't a fire alarm, huh? Anyway, so the idea is the struggle, the difference between the form of society in which mankind,
der Unterschied einer Form von Gesellschaft, in der die gesamte Menschheit wirklich als Menschen behandelt werden, mit schöpferischen Fähigkeiten, dass man die Totalität, die Gesamtheit der Gesellschaft entwickelt und diese Fähigkeiten in allen entwickelt. Aber die Vorstellung davon, der Unterschied zwischen Mensch und Tier, die Versinnwörtlichung davon, ist die Entdeckung eines universellen physikalischen Prinzips. Aber auf der anderen Seite war der Befehl, wie es ganz dramatisch in dem Mittelteil der Prometheus-Trilogie von Aischylos ist, dass der üble, der böse Gott, der Zeus von Olympus, einfach festmacht, dass der Mensch nicht das Nutzen von Feuer und Technologie erlaubt sein soll. Dass der Mensch wie menschliches Vieh gehalten werden muss. Und die Tradition in den meisten Kulturen hat die Mehrheit der Menschheit in die Bedingungen, in die Umstände menschlichen Viehs gezwungen. Wo man das Wissen und die Fähigkeit zu wissen eines Prinzips verneint. Und statt einer solchen Idee von Prinzip in der Gesellschaft hat man eben auf einmal die Vorstellung von Liberalismus. Das heißt, der Schlüssel hier ist, was meinen wir mit einer Entdeckung eines universellen physikalischen Prinzips?
Wir werden also jetzt mal die Folien wechseln, ein bisschen vorgehen. Und zwar zu dieser Planetenbahn. Das ist das einfachste moderne Beispiel dessen, was wir mit einem universellen physischen Prinzip meinen. Einige verstehen das, weil sie gut ausgebildet sind oder sich selbst gut ausgebildet haben. Also was wir uns hier anschauen, ist ein Bild, das auf tatsächlichen Messdaten beruht. Nun, diese Planetenumlaufbahn erscheint zwar kreisförmig, aber ist nicht wirklich kreisförmig, sondern eigentlich elliptisch. Aber wenn man jetzt mal näher ranschaut und diesen Orbit, diese Umlaufbahn wirklich beschreibt und vor allen Dingen die Entdeckung dieser Umlaufbahn durch Kepler, da haben wir den Grundstein für alle moderne physische Wissenschaft. Und wenn man jetzt also in diese kleinen Bereiche reinkommt, die kleinen Ausschnitte dieser elliptischen Bewegung, was bedeutet das? Es ist nicht einfach nur eine Ellipse, sondern hier wirkt ein Prinzip. Die Bewegungsrate verändert sich. Kepler nannte das ja, dass gleiche Flächen in gleicher Zeit ausgestrichen werden. Das also definiert wird durch die Position relativ zwischen Planet und Sonne und dem entsprechenden Sektor der Ellipse, den die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Objekten halt überstreicht. Und die Bewegungsrate entspricht tatsächlich hier dem Ergebnis, dass in gleicher Zeit gleiche Flächen überstrichen werden. Was das bedeutet, ist, dass hier ein Prinzip wirkt. Und was wir sehen hier, ist nur ein Schatten. Es ist nur der Schatten eines Prinzips. Nur, was ist dieses Prinzip? Das Prinzip ist das, was wir ein Infinitesimal nennen. Nun, also ganz entgegen den Idioten, das Infinitesimal ist kein unendlich kleiner Punkt. Das Infinitesimal ist eine Rate von Veränderung in kleinsten Raten. Zum Beispiel hier, von der Geschwindigkeit. Also der Winkelgeschwindigkeit. Also es ist die Veränderungsrate der Geschwindigkeit und nicht die Rate der Veränderung der Größe eines kleinen Punktes. Und diese Entdeckung durch Kepler kann man an eine frühere Entdeckung anknüpfen, und zwar den Begründer der modernen physischen Wissenschaft, Nicolaus von Kues. Und Nicolaus von Kues hat in einer also ausführlichen Studie, die Italiener, also die er mitgebracht hatte, aus bestimmten Bibliotheken in Griechenland, da hat er dokumentiert und bewiesen, dass Archimedes einen großen Fehler gemacht hat. Und zwar bei seinem Versuch der Quadratur des Kreises. Die Quadratur war einfach falsch. Man konnte das nicht einfach erreichen, indem man kleiner und kleinere Intervalle nimmt von Polygonen, also mit immer jeweils mehr und mehr Ecken. Die Existenz eines Kreises braucht dasselbe Prinzip wie auch die Existenz einer Kugel. Man braucht eine Art von Veränderung im Aktionsmotiv, also in der Art und Weise, wie das wirkt. Und diese Entdeckung ist die Grundlage der ganzen modernen Wissenschaft. Zumindest die Implikationen dieser Entdeckung. Genau wie Einstein das also in den 50er Jahren noch gesagt hat. Wenn man sich die Entwicklung der physischen Wissenschaft anschaut, mit der Entdeckung von Kepler, dann sieht man, dass sich das als ein kontinuierlicher Prozess fortsetzt, durch die Art, bis hin zu der Arbeit von Bernhard Riemann. Dass so der Höhepunkt der physischen Wissenschaft ist. Nicht zu schnell hier. Nochmal ein paar Schritte zurück. Also nochmal zurück zu Kepler.
So Kepler's discoveries are
also the beginning point. Keplers Entdeckungen sind der Anfangspunkt aller moderner physischer Wissenschaft. Hier sind auch die Grundlagen, den Entdeckungsprozess angeht, aller physischen Wissenschaft. Wenn man Kepler nicht kennt, dann versteht man nichts von physischer Wissenschaft. Man weiß vielleicht, wie man darüber einen Bericht schreibt oder beschreibt, was passiert. Oder wie man ein Bild davon macht. Aber man weiß nicht, was es ist. Und man muss zurückgehen auf Kepler. Und niemand in der modernen Wissenschaft hat irgendeinen Schritt vorwärts gemacht, wenn er Kepler ausgeschlossen hat. Und diejenigen, die Kepler vorausgingen, wie die antiken Pythagoreer, all diese Entdeckungen, die dem Kepler vorausgingen, sind in Keplers Entdeckung eingebettet und bleiben ein integraler Teil des menschlichen Wissens und der menschlichen Wissenschaft. Das ist etwas, was drin bleibt und nicht wieder verschwindet. Das ist wirklich universell. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wie Einstein sagte, man fängt mit Kepler an und hat eine kontinuierliche Entwicklung, ungebrochen und ununterbrochen, von Kepler bis zur Arbeit von Bernhard Riemann, was physische Geometrie betrifft. Und die gesamte moderne Wissenschaft, inklusive der modernen Wirtschaftswissenschaft, kann nur erlangt werden und verstanden werden durch Riemann. Keplers Arbeit also fängt es an. Jetzt kommen wir zu Fermat. Also ich habe die Lebensdaten hier mit dran, damit man etwa einen Sinn dafür kriegt, wie die Zeit vergeht. Fermat entdeckt das Prinzip der geringsten Aktion. Und das wird also ganz, ganz wichtig in der Formung des Denkens im 17. Jahrhundert. Dieses Prinzip der geringsten Aktion. Und Leibniz' Kalkulus, seine Entdeckung des Kalkulus, basiert auf Kepler. Es ist dasselbe Prinzip wie Keplers Prinzip der Gravitation. Das heißt, das Infinitesimal ist die konstante Veränderungsrate. Die Frage kam durch Fermats Werk auf. Und zwar, was ist eigentlich der Pfad der geringsten Aktion? Und Fermats Werk, das angewandt worden war von Leibniz, sehen wir hier die Entdeckung durch Leibniz des universellen Prinzips geringste Aktion. Und auch das ist ein integraler Teil der gesamten physischen Wissenschaft heute. Das ist natürlich ausgedehnt, erweitert worden, verbessert worden, aber der Kern dessen bleibt immer drin. Jeder Student, der Wissenschaft lernt, braucht das und man hat das im Kopf, das vibriert da drin.
So that's then you get from Fermat, you get this development around Leibniz. That many people.
Von Fermat also kommt man zu den Entwicklungen um Leibniz, wo viele Leute natürlich dazugehören.
Okay. So again, Leibniz sets this in motion, together with a.
Leibniz setzt also etwas in Bewegung zusammen mit einem Menschen namens Jean Bernoulli. Und die moderne Wissenschaft basiert auch auf dieser Konzeption. Ich gebe dafür mal ein Beispiel.
Also
kurz vor Nicolas Foucault, dem Gründer der modernen Wissenschaften, gab es einen Typen namens Brunelleschi, Filippo Brunelleschi. Der lebte in Florenz. In Florenz, die Kathedrale in Florenz war nicht fertig. Da war kein Dach drauf. Der Dom fehlte, die Kuppel, die später drauf gesetzt wurde. Um diesen Dom da drauf zu bauen, gab es in Italien nicht genügend verfügbares Holz, um eine Stützstruktur darunter zu bauen, um diesen Dom darüber aufzurichten. Wenn man sich dann aber anschaut, wie ich das vor einigen Jahren gemacht hatte, diese Brunelleschi-Struktur anschaut, dieser Kuppel, findet man hängende Ketten, die Form von hängenden Ketten in dieser Form. Brunelleschi hat also eine hängende Kette benutzt und war gar nicht darauf angewiesen, all dieses Holz zu benutzen, was sowieso nicht verfügbar war. Und dieses Phänomen nennt sich eine Kettenlinie. Und die Signifikanz dieser Kettenlinie wurde eigentlich nur durch Leibniz und Jean Bernoulli später entdeckt. Also ein angewandtes Prinzip universeller physischen Prinzips geringste Aktion in dieser Kette. Das vibriert und lebt da drin. Dann gibt es natürlich auch noch Entwicklungen jenseits von Bernoulli, bei Gauss und Kästner. Kästner wurde 1719 geboren in Leipzig. Und das ist etwa so 3-4 Jahre nach dem Tod von Leibniz, der ebenfalls in Leipzig war. Und er wurde also der führende Wissenschaftslehrer seiner Zeit, in der Mathematik auch, für die Geschichte der Mathematik. Und auch Kästner ist bis heute ein Grundstein in kompetenter Ausbildung in der mathematischen Wissenschaft. Und Kästner hatte da also eine ganze Menge Einfluss und Zusammenhang mit historisch wichtigen Leuten in der amerikanischen Revolution. Denn die revoltierten ja damals gegen diese widerlichen Entwicklungen. Und also einige von diesen zwei waren Moses Mendelssohn, und jemand anderes, der auch ein großer Künstler war, Lessing. Und hier intervenierten sie gegen die Berliner Akademie der Wissenschaften. Und das legte den Grundstein für die spätere deutsche Klassik im 18. Jahrhundert. Und Lessing war derjenige, der Shakespeare in Deutschland wiederbelebte. Also es geschah natürlich durch Kästner, der seine jungen Freunde dazu kam, darum zu organisieren. Lessing war ja fast gleich alt. Und Kästner, der 1800 starb, war eben der Erste, der auch eine wirklich anti-euklidische Geometrie vertrat und Gauss inspirierte.
Ja.
Und man versteht Gausses Werk mit Sicherheit nicht, wenn man nicht auch Kästner versteht und meistert. Dann kommt aber der nächste Fall. Gauss ist die Basis für die Konzeption moderner Wissenschaft. Und die Frage, die Gauss stellte, als er sich mit dem Problem dieses Asteroiden beschäftigte, Ceres, war folgendes. Idioten in der Wissenschaft werden eine Formel aufschreiben und werden erzählen, die Formel ist verantwortlich für diese bestimmte Bahn oder für dieses und jenes, diesen und jenen Prozess in der physischen Wissenschaft. Aber das ist nicht wahr. In keiner Wissenschaft ist das wahr. In sogenannter Mathematik wird angenommen, dass die Form, die man mathematisch beschreiben kann, gleichzeitig die Bewegungsur- oder Veränderungsursache sein soll. Im Fall von Gauss, der dieselbe Frage gestellt hat, die vorher auch schon gestellt worden war, nur auf etwas andere Art und Weise. Man hatte sich eine wahrnehmbare Planetenbahn. Was bewegt diese Planetenbahn? Man sollte nicht annehmen, dass die Beschreibung der Planetenbahn, die der Planet eben durchwandert, die Grundlage ist für die Planetenbahn. Die Planetenbahn wird durch dasjenige bestimmt, das sich bewegt. Also wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, kann man auch Glück haben und dann wird man in den Keller befördert. Ich werde es nicht verraten. Ich verrate Leuten, die hier in diesem Keller arbeiten, keine Geheimnisse. Die arbeiten und die finden das schon ganz alleine raus. Das ist ein magischer Keller. Und wenn man hart genug arbeitet, wird einen die Entdeckung wirklich überwältigen. Und das führt wieder zur Komplettierung dessen, was Einstein beschrieb in den 50er Jahren. Was ist das? Riemann. Was Riemann tat, war, uns von der Führung der Demokratischen Partei zu befreien.
In 1854,
1854 schrieb er seine berühmte Habilitationsschrift, also den Aufsatz, der ihn als Professor in Göttingen etablierte. Und mit dem Beginn dieses Aufsatzes eliminiert er alle Axiome, Postulate und Definitionen aus der Geometrie. Man sagt, nur physischer Beweis kann Zeugnis darüber ablegen, wie der Raum, wie das Universum organisiert ist. Und das ist, was ich tue. Das, so arbeite ich. Aber was ist der Punkt hier? Worum geht es? Wie bei Gauss, das Motiv. Man sage mir bitte nicht, dass ein mathematisches Muster ein anderes mathematisches Muster erzeugt hat. Ich werde Masturbation hier nicht noch begünstigen. Was hat diese bestimmte Form, diesen bestimmten Ausdruck von Existenz motiviert? Und so kommen wir also an den Punkt, wo es darum geht, dass Wissenschaft nicht die Konzeption ist einer vorherbestimmten Ansammlung sogenannter selbstevidenter, selbstverständlicher Prinzipien oder Gesetze oder Regeln, so wie die meisten Ökonomen heutzutage die Welt beschreiben. Was ist das Prinzip, das die Aktionen hier bewirkt? Was ist das? Welches Prinzip ist es? Und so definiert man das Universum, so wie Einstein das getan hat und Riemann implizit, als ein Universum, das von Prinzipien oder aus Prinzipien komponiert ist. Universellen Prinzipien. Was das bedeutet? Ja. Einige Leute amüsiert das ja furchtbar. Es gibt nichts außerhalb dieses Universums. Aber das Universum hat auch keine Grenze, das sozusagen eine universelle Grenze ausdrückt.
Of the motivations which generate the forms of existence we experience in the universe.
Das Universum setzt sich aus der Motivation derer Dinge zusammen, die wir erleben.
Is the derivative. Now, what does this mean again in turn?
Nun, was bedeutet das? Vor allen Dingen für den Menschen. Unter den lebenden Wesen kann nur der Mensch ein universelles physisches Prinzip entdecken. Und indem er dieses Prinzip entdeckt als Motiv und indem er es dann anwendet, kann er das Universum verändern, in dem er lebt. Und nur der Mensch kann das tun. Der Affe, der Schimpanse, kann das nicht. Der typische Professor in Universitäten heute kann das nicht. Ja? Egal, wie viel er damit rumäfft mit der Wissenschaft. Das heißt, anstatt das Universum einfach nur als so eine euklidische oder kartesische Mannigfaltigkeit anzusehen, die sich in alle möglichen Richtungen ausstreckt, sollte man das Universum begrenzt sehen, also begrenzt durch Prinzipien. Und zwar begrenzt durch die Prinzipien, die dafür verantwortlich sind, was in diesem Universum passiert. Der Mensch kann diese Prinzipien entdecken. Und indem er sie entdeckt, ist die Menschheit fähig, die Macht des Menschen im Universum zu existieren, zu vergrößern. Und auch die Form der Geometrie, in der wir existieren, zu verändern. Zum Beispiel die Fähigkeit, über Bevölkerungslevel hinauszukommen von einigen Millionen, also was ungefähr auf Affen zutreffen würde, auf diesem Planeten.
Ja? The essential difference is man's ability.
Wo der Unterschied ist zwischen Mensch und dem Schimpansen? Nun, das ist die Fähigkeit des menschlichen Geistes, universelle Prinzipien zu entdecken und die Bedeutung eines solchen Prinzips zu verstehen. Und dieses Prinzip auf bereits bestehende menschliche Taten anzuwenden, um die gesamte Form dieser Sachen zu verändern. In der Wissenschaft nennt man das Werkzeugmaschinenentwicklung. Man entdeckt ein Prinzip, was man vorher noch nicht kannte. Oder man wusste nicht, wie man es anwendet. Man wendet dieses Prinzip auf etwas an, was man sowieso schon tut. Und verändert die Qualität dieser Operation total durch die Einführung dieses Prinzips. Man ändert das Universum damit. Die Macht des Menschen zu existieren wird erhöht. Die Bevölkerung, also die erhaltbare Bevölkerungsdichte wird erhöht. Die Lebenserwartung des Menschen wird erhöht und auch die Lebensqualität. Und hier hat man also eine sterbliche Persönlichkeit, die trotzdem diese Fähigkeit, diese Macht des Menschen von Generation zu Generation erhöht. Auf eine sehr praktische Art und Weise. Man hat also ja folgendes Problem. Der Affe stirbt. Ja? Auch gegenwärtige Präsidenten sterben irgendwann. Was bleibt übrig? Nichts. Es ist ein trauriger Fall eines Menschen, der sich benimmt wie ein Affe. Der keine eigenen Entdeckungen macht, der nicht mal Entdeckungen nachentdeckt, die vor ihm schon mal entdeckt worden waren. So ein Mensch hat ja überhaupt keinen Begriff von Unsterblichkeit. Wir sterben alle. Wir haben alle menschliche Körper. Wir alle sterben. Der menschliche Körper, der lässt uns irgendwann im Stich. Wie das Auto, was auf der Autobahn zusammenbricht. Das typische LaRouche-Pack-Auto.
But the immortal occupant of the car lives on.
Aber der unsterbliche Fahrer dieses Autos lebt ja weiter.
So the point is that humanity is essentially potentially immortal.
Because die Menschheit ist im Wesentlichen unsterblich. Das, was unsterblich an uns ist, ist nicht der tierische Teil, in dem wir leben, sondern liegt darin, dass wir lernen, Prinzipien zu entdecken, nachzuentdecken, neu zu entdecken, um eine bessere Welt zu bauen, ein besseres Universum aufzubauen. Um auf dieselbe Art und Weise vorzugehen, wie der Verfasser von Genesis 1 die Funktion des Menschen im Universum darstellt. Es geht hier nicht um irgendein magisches Geheimnis. Er beschreibt die Stellung des Menschen, die Stellung von Mann und Frau im Universum. Warum existieren wir hier? Weil wir eine Mission haben, eine Verantwortung haben. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben das Universum zu verbessern. Wir sind die Diener des Schöpfers und mit unserer Fähigkeit, das Universum zu verbessern. Und wie tun wir das? Indem wir Entdeckungen machen von Prinzipien. Wir entdecken die Prinzipien selbst und erhöhen damit die Macht des Menschen, die Fähigkeit, das Universum zu verbessern. Und wir leben in diesen zukünftigen Generationen, die aufnehmen, was wir beitragen können. Und das ist lebendig in denen. Das Werk Platons, speziell Platons, ist in Cusa lebendig. Cusa lebt in Kepler.
Similarly, Leibniz is alive in Cusa and in Kepler.
In Leibniz sind Cusa und Kepler lebendig. Riemann lebt in all diesen Leuten. Diejenigen, die die großen Werke geschaffen haben, die viel beigetragen haben zum menschlichen Wissen, die leben fort. Früher hatten wir so eine Art Annäherung, die Leute haben sich einfach daran gerichtet, was im Buch Genesis steht. Wofür leben wir? Wir sterben ja alle. Die Emigranten zum Beispiel, die in die USA kamen, wir leben für unsere Kinder. Wir ermöglichen denen ein besseres Leben, unseren Kindern, unseren Enkelkindern und deren Kindern. Und das geht nicht nur für 2-3 Generationen, wie wir das in unserer Erfahrung kennen, sondern sowas setzt sich für Tausende von Jahren fort. Man schaut sich mal die großen Pyramiden in Gizeh an, wann die gebaut wurden. So ungefähr 2550 vor Christus.
Na,
ziemlich lange Zeit her, oder? Wie viele Generationen sind das bis dahin? Was ist mit den Entdeckungen, die vor dem Bau dieser Gebäude gemacht worden sind? Die Generationen davor, leben die nicht auch noch fort? Ist der Effekt ihres Gelebthabens nicht auch noch lebendig in uns heute? Wir haben einen Begriff von Unsterblichkeit darin, dass wir verstehen, dass wir das Universum besser machen für die Generationen, die nach uns kommen. Und dass wir unsere Unsterblichkeit als weiterlebend verstehen, und zwar weiterlebend, das Weiterleben der Effekte, der Wohltaten, der guten Dinge, die wir tun können für die Zukunft nach uns. Was passiert ist, dass die Babyboomer, die 68er-Generation, das verloren hat. Die glauben nicht an ihre Kinder. Sie glauben nicht an Prinzipien. Sie glauben an das, was man so den allgemeinen Sachverstand, mit dem Strom schwimmen. Sie sind nicht motiviert durch so einen Begriff von Unsterblichkeit, wie ein Soldat, der in der Schlacht stirbt, für seine Nation. Das ist real. Das ist was anderes als so ein kalter Killer, der einfach rausgeht und Leute umbringt. Das ist ein Begriff von Unsterblichkeit, auch des individuellen Geistes, als unterschiedlich vom Tier, als unterschiedlich von dem Schimpansen. Dass das eigene Leben einen positiven Beitrag leistet für diese zukünftigen Generationen. Dass sie das verstehen können und darauf aufbauen. Das fehlt in unserer Gesellschaft heute. Und das Gegensätzliche ist natürlich das Prinzip der Sklaverei. Das ist der Feind der Menschheit, diese Idee von Sklaverei. Das kann man im gefesselten Prometheus bereits lesen von Aeschylus. Dem Menschen wird verboten zu wissen, wie man das Feuer oder Kernenergie entdeckt und anwendet. Und das verwandelt den Menschen in ein Tier. Es gibt ja alle möglichen medizinischen Entdeckungen und so weiter, die alle Ausdrücke sind dafür wirklich Bürger zu sein. Ja? Als Bürger ist man nicht Mitglied irgendeines Clubs, sondern man nimmt an der Gesellschaft teil. Man ist Teil der Gesellschaft und trägt zu der Gesellschaft bei. Und man nimmt sozusagen die Vorteile der zukünftigen Generationen in gewisser Weise vorweg und arbeitet darauf hin. Die Bedeutung eines Sklaven ist der Kampf gegen Sklaverei und der Prozess, dagegen zu kämpfen. Und die Sklaverei zu bekämpfen liegt in einer gewissen Qualität von Ausbildung, wofür die gekämpft haben. Das ist die Bedeutung der Präambel unserer Verfassung oder der Unabhängigkeitserklärung. Das Konzept, das wir von Leibniz genommen haben. Das Strebens nach Glückseligkeit der Menschheit für zukünftige Generationen. Wir haben dieses Motiv irgendwie verloren. Wir leben auf einem Planeten mit inzwischen mehr als 6,5 Milliarden Menschen. Die meisten oder viele dieser Menschen leben in totalem Unglück. Das ist nicht akzeptabel. Das ist vielleicht nicht unser Land, aber das ist nicht akzeptabel. Wir müssen diesen Planeten verändern, die Organisation dieses Planeten verändern, sodass die Menschen nicht mehr gezwungen sind, in solchen Umständen zu leben. Und wir wollen denen nicht einfach nur helfen, so eine gute Tat tun, sondern wir wollen ihnen ermöglichen, ihre eigenen guten Taten tun zu können, ihre eigene Gesellschaft voranbringen zu können. Wissen Sie, wie viele Leute sterben, ohne irgendeinen Begriff von ihrem Wert als Mensch? Wie viele Menschen sterben, denen diese Wertschätzung als Mensch verweigert wird? Stört es das nicht irgendwie, dass diese Menschen keine Chance haben zu erfahren, was es denn, Mensch zu sein? Kann man einfach so ruhig schlafen nachts, wenn man weiß, dass jemand in Asien oder Südwestasien das Recht auf ein menschliches Leben verweigert wird? Gibt es nicht viele, viele, viele Aufgaben dieser Art, derer man sich annehmen kann? Das ist, was wir verloren haben. Mit der Babyboomer-Generation ist das verloren gegangen. Durch die Gehirnwäsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Utopisch, existenzialistisch. Und das bringt uns zu einigen abschließenden Punkten. Der Schlüssel ist, zu erkennen, dass das Problem ist. Wir sind eine Gesellschaft von Narren geworden. Wir sind Reisende auf einem Narrenschiff. Und dieses Narrenschiff nennt sich Konvention. Unsere Art zu leben. Ein Narrenschiff. Leute, die sich darum streiten, ein besseres Zimmer zu kriegen auf der sinkenden Titanic. Das heißt, das Wichtigste, was wir getan haben, oder der Schlüssel, liegt darin, dass wir unseren Menschen, unserem Volk, erlaubt haben, so zu degenerieren. Man sieht das im Fernsehen oder im Internet, wenn man will. Wir haben das zugelassen. Wir haben einen Sinn für unser Leben verloren. Und zwar einen Sinn für unser Leben, den Teil unseres Lebens, der nicht sterblich ist, transzendent ist, der nach uns weiterlebt. Der Sinn des Lebens ist doch, das möglich zu machen, sicherzustellen, dass andere auch das Recht haben, so eine Art von Leben zu leben. Das wird Menschen verweigert durch existenzialistische Korruption. Nun, wo wir an dem Punkt sind, wo alles, wovon Leute glaubten, dass sie es hätten und es sicher hätten, wo das alles in Gefahr ist, zu verschwinden. Und das wird nur so typisch dargestellt durch den Skandal um British Aerospace, BAE. Will man als Schwein sterben oder als Mensch leben? Das ist, worum es geht in der Politik.
Lynn, thank you. As is our general procedure for people,
wie wir das meistens machen, es ist also so für die Leute hier im Publikum, die Fragen haben, da wird Matthew Ogden und sein Stab Ihnen also Karten geben. Entweder Sie schreiben einfach nur Ihren Namen und Ihre Organisationszugehörigkeit und ungefähr, was Sie den Herrn LaRouche fragen wollen, oder Sie können die Frage schreiben und ich lese sie vor. Wenn Sie im Internet zuhören, dann können Sie Ihre Frage an uns schicken und ich werde so viele wie mögliche Fragen behandeln. Wir haben schon eine ganze Menge Fragen, die während dieser Präsentation ankamen. Ich würde auch gern noch bemerken, dass ungefähr 100 Studenten an der Garcilaso de la Vega Universität in Peru diese Webcast hören und zusehen. Wahrscheinlich die größte Gruppe von Studenten und wir wollen sie also willkommen heißen. Sie haben uns einige Fragen auch geschickt. Es gibt wahrscheinlich kleinere Gruppierungen in der ganzen Welt, die im Augenblick zuhören, wie auch hier in Washington. Die erste Frage, die wir haben, Lynn, kommt von jemandem, der im Augenblick in New York residiert. Und seine Frage hat mit der gegenwärtigen Situation vis-à-vis Russland zu tun. Herr LaRouche, es gibt zwei vollkommen verschiedene Ansichten über Wladimir Putin, die im Augenblick in den USA herumkursieren. Manche sehen ihn als einen Weltanführer, der einen Rahmen sucht für sein Land und die Welt, sucht. Und andere sehen ihn als einen vorbehaltlosen, skrupellosen Mann, der seine Opposition beiseite schafft und international um Macht ringt. Können Sie vielleicht, so gut Sie können, in einem solchen öffentlichen Forum Ihre Ansicht teilen, insbesondere im Zusammenhang Ihres Vorschlages eines Vier-Mächte-Abkommens?
Wladimir Putin ist wahrscheinlich das intelligenteste Mitglied seiner eigenen Regierung. Und er hat auf gewisse Art und Weise Russland transformiert. Die Bedingungen, unter denen Russland existierte, unter Jelzin, das war so der Al Gore von Russland, auf mehr als eine Art und Weise. Und sehr, ich meine das sehr wörtlich. Putin ist jemand, der in einer Situation steckt, über die viele Leute nicht nachdenken. George Bush denkt mit Sicherheit nicht darüber nach. Aber er ist in einer Position, wo er seine eigene Funktion als dringend notwendig und wichtig ansieht. Es geht darum, Russland zu retten und etwas aus dem zu machen, was früher die Sowjetunion war. Das ist sein Motiv. Ich sehe keinerlei Bösartigkeit. Die üblichen Vorwürfe, die aus Großbritannien kommen, sind einfach nur Gerüchte. Er ist Russe, er reflektiert russische Geschichte und russische Methode und russische Kultur. Und einiges davon gefällt euch vielleicht nicht. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Worum es geht, ist, ob Putin ein Partner für die USA sein kann, in der Anstrengung, den Planeten als des Ganzen zu retten. Und die Antwort ist, er ist es. So einfach. Und das meiste, was über ihn gesagt wird, ist Nonsens. Das russische Kultur, etwas ist, mit dem es schwierig ist, umzugehen, jawohl, aber, ja, und? Was soll's? Ich kann ein bisschen was erzählen hier über russische Geschichte. Über amerikanische Geschichte, Entschuldigung. Und über Brutalitäten, die da vorgehen. Wir können uns ja mal über über Immobilienpreise unterhalten oder über Gesundheitsversorgung oder die, über die fabulös reichen Leute, die, auf den, die das, das Blut saugen der Ärmsten der Armen. Man hat irgendeinen wertlosen Arsch und der, der rennt nach draußen und holt sich auch noch einen goldenen Fallschirm ab. Das ist die Realität. Hier verhungern Leute. Und andere rennen mit Multimilliarden sogenannten goldenen Fallschirmen durch die Gegend. Dafür, dass sie die Gesundheitsversorgung zerstört haben, dafür, dass sie die Krankenhäuser zerstört haben, eure Großeltern ausgeraubt haben. Wir haben eine Menge Probleme, klar, die Welt hat eine Menge Probleme. Das Problem ist immer, man soll nicht diskutieren, was schlecht ist, sondern wie stehen die Chancen, dass wir das heilen können und reparieren können. Nun, Putin repräsentiert russische Kultur. Russische Kultur ist eine eurasische Kultur. Das ist anders als die europäische oder die amerikanische europäische Kultur. Der Konflikt in der europäischen Kultur ist ja ungefähr so. Wir haben in Amerika einen Einspruch, eine Ablehnung der zentralen westeuropäischen Kultur. Denn wir haben die USA aufgebaut, um dem Einfluss dieser Kultur zu entkommen. Wir wollten einer Gesellschaft entkommen, die von oligarchischer Tradition geprägt worden war. Wo es darum geht, was der Wert des einzelnen Individuums ist. Also der innewohnende Wert. Die Menschen brauchen jeder die gleiche Chance, sich als Mensch auch ausdrücken zu können. Und in Europa gibt es das nicht, in keinem Teil Europas. Ja. Es gibt davon so ein paar Kleckse, aber als dominante Kultur existiert das nicht. Und auch in Russland existiert es so nicht, aber das ist ein bisschen anderer Fall. Die russische Kultur ist eine eurasische Kultur. Russland, seit dem Fall der antiken ukrainischen Gebiete, hat sich als eurasische Kultur entwickelt. Es ist nicht asiatisch, sondern hat auch europäische Teile, ist aber auch nicht ganz europäisch. Und die Russen sind in diesem Sinne anders. Also als Ganzes genommen, nicht jetzt jedes einzelne Individuum. Dann haben wir natürlich auch asiatische Kultur. Was meinen wir damit? Indien zum Beispiel oder China. Es gibt auch andere Länder und die haben eine asiatische Tradition, die nicht wie die europäische Tradition ist. Die Herausforderung für den Planeten heute ist die Tatsache, dass wir mit einem Planeten zu tun haben, der auf diese Art und Weise organisiert ist. Wir haben die europäische Kultur, die Idee des souveränen Nationalstaates in der Amerikanischen Republik, in den USA, aber auch in Süd- und Zentralamerika. In Europa hat man eine oligarchische Form, ja, charakteristisch oligarchisch. Dann gibt es die russische Kultur, die eine eurasische Kultur ist. Und Russland dominiert ja den Teil der Welt, wo die größten Rohstoffvorräte vorhanden sind, von denen Asien eigentlich abhängt. Also für die sich vergrößernden Notwendigkeiten Chinas, Indiens und so weiter. Wir haben also verschiedene kulturelle Gruppen auf dem Planeten insgesamt und die Aufgabe ist, die zusammenzubringen für ein gemeinsames Vorhaben. Und dieses Problem besteht in dem, was die Menschheit heute bedroht. Das heißt also, mein Vorschlag ist ein praktischer Vorschlag. Ja? Nicht beschweren, bitte, sondern es gilt, das zu verändern, was man nicht mag. Aber man muss es so tun, dass man es mit den Leuten zusammen verändert, die eben mit koexistieren. Wladimir Putin sagt ja wieder und wieder und wieder, Roosevelt, 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 Franklin Roosevelt, immer wieder. Und das ist, was die hier nicht mögen. Die können es nicht ausstehen, dass er Franklin Roosevelt mag. Aber ich mag Franklin Roosevelt. Ich habe so meine Fragen über die Moral von Leuten, die Franklin Roosevelt nicht mögen. Das heißt, die Roosevelt-Hasser sind das Problem, mit dem wir uns erstmal beschäftigen müssen. Aber Putin stimmt ja auch, stimmt worauf zu? Worüber zu? Die USA als europäische Zivilisation, Russland und Russland als eurasische Zivilisation müssten kooperieren mit asiatischen Kulturen, um eine gewisse Einheit auf dem Planeten zu erreichen, um mit den Problemen in Afrika umgehen zu können.
Ja?
Wo ist denn da das Problem? Es geht nicht um ein System oder einen Code, sondern eine Missionsorientierung. Der Planet braucht, es ist notwendig auf diesem Planeten, dass die vier großen Nationen sich zusammentun für die Menschheit. Und das ist das Gute an Putin. Der ist willens, das zu tun. Und irgendjeder, der menschlich ist als Präsident der Vereinigten Staaten, wir müssen unbedingt einen Menschen endlich in dieses Amt reinkriegen. Und ich glaube, wir können nicht auf die nächste Wahl warten. Jeder Mensch in diesem Amt müsste dazu ja sagen. Sie haben recht. Sie haben recht mit Franklin Roosevelt. Wir müssen uns zusammentun mit Indien und China als Co-Sponsoren, als führende Mächte und Co-Sponsoren auf diesem Planeten, um den Tisch zu bereiten, um die Tafel zu bereiten, an dem die anderen Nationen sich versammeln können, um die Vereinten Nationen zu übernehmen, die Vereinten Nationen zu transformieren und einige der schlimmsten Übel daraus wirklich rauszukriegen. Ein System aufzubauen auf diesem Planeten von perfekt und absolut souveränen Nationalstaaten, die zusammenarbeiten, wo die Würde jedes einzelnen souveränen Staates respektiert wird und wo man gewisse gemeinsame Ziele für die Menschheit, für die Zukunft festlegen kann. Eine Sache ist, wir brauchen elektrische Energie, Strom. Und, denn es geht um, wir brauchen Wasser. Und ohne Kernkraft wird das nichts werden. Wir brauchen diejenigen Mittel und Wege, die Bedürfnisse von 6,5 Milliarden Menschen jetzt auf dem Planeten und denen, die noch kommen werden, erfüllen können. Wir brauchen Entwicklung, Schutz für Kinder und all die Dinge, die also ein Leben von höherer Qualität für alle Menschen auf diesem Planeten sicherstellen können. Das sind doch verständliche Ziele. Und wenn wir diese Ziele als unseren Standard, sagen wir mal, Verhaltensmodus ansehen, indem wir einfach sagen, das, was diesem zuträglich ist, ist gut und das, was dem abträglich ist, ist nicht gut. Was soll es denn Besseres geben? Gibt es nichts Besseres. Die Idee von Regimewandel oder Regimewechsel, das ist Tyrannei. Ich hätte vielleicht gewisse Streitigkeiten mit Putin über viele Sachen, aber bei den wesentlichen Dingen, da stimmen wir überein. Ja, dass wir die Nationen der Welt zusammenbringen müssen, um ein System zu schaffen für die Nationen dieser Welt. China, also Putin wird mitmachen. China wird mit Sicherheit dabei sein. China wird sich anschließen. Ich weiß das. Aber ohne eine Initiative von den USA in dieser Richtung wird das nicht passieren. Das heißt, man macht sich keine Sorgen über Russland. Machen Sie sich Sorgen um die USA. Hätten wir den richtigen Präsidenten im Weißen Haus jetzt, dann hätten wir diesen Deal jetzt in der Tasche. Lynn, wir haben eine SMS bekommen und sie sagte, sie wäre traurig, tief bestürzt, als du diesen kleinen Affen mit George Bush verglichen hast. Sie war bestürzt, als du diesen niedlichen kleinen Affen mit George Bush verglichen hast.
Ja,
sie mag halt Tiere.
We have, as one might expect, we have a lot of questions.
Also, wie man sich vorstellen kann, Wir haben eine ganze Menge Fragen über BAE, British Aerospace. Und ich werde einige auswählen, einige andere zusammen gruppieren. Wir haben natürlich auch Fragen vom Publikum hier und ich werde mich auch diesen Fragen zuwenden. Ich möchte nur zuerst zu den institutionellen Beiträgen kommen. Also hier haben wir eine Frage aus dem US-Senat von einem demokratischen Senatsmitglied. Er sagt, Herr LaRouche, die britische Presse oder beziehungsweise die britische Berichterstattung über diesen BAE-Skandal ist ja mit Sicherheit eine Reflexion von eines Fraktionskampfes in Großbritannien. Meine Frage ist aber, was sind die Seiten in diesem Kampf? Und wenn es schon ein Fraktionskampf ist, warum sieht man das als Story nicht in den USA?
Ich denke, dass die Hunde in der britischen Regierung dem Dick Cheney irgendwas Schreckliches antun werden, nicht weil sie nicht mögen, was er versucht hat zu tun, sondern weil er es nicht geschafft hat. Die Frage ist wirklich eine sehr interessante. Hier hat man also die Veröffentlichung der Tatsache, dass der langjährige Botschafter der Saudi-Arabiens an die USA eine Schlüsselfigur ist, Schmiergelder anzunehmen in der Höhe von bis zu 2 Milliarden Dollar, während er Botschafter war. Und dass er auch britischer Agent war, unter der Maske ein Botschafter hier zu sein, Saudi-Arabiens. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, warum und wie wurde dieses Geheimnis geheim gehalten? Es gab nie ein wirkliches Geheimnis. Das ist eigentlich bekannt gewesen. Ich will mal sehr direkt sein, ohne zu viel zu sagen. Dies ist die Frage, die ich heute angedeutet habe, die mich und eine ganze Menge anderer Leute seit vor dem 11. September beschäftigt hat. Wie ich schon vorher gesagt habe, dies war eine Frage, die ich mir stellte, als ich eine öffentliche Rede gehalten habe, hier in Washington, D.C., noch bevor George W. Bush 2001 vereidigt wurde. Da habe ich diese Rede hier gehalten. Ist das die wirtschaftliche Situation und die Panik dieser wirtschaftlichen Situation als solcher, müssen wir in der unmittelbaren Zukunft erwarten, dass jemand in den USA das tun will, was Hermann Göring in Deutschland getan hat, um Hitler Diktator zu machen. Und ich habe das gesehen, was am 11. September 2001 passiert ist. Das ist nicht nur das, was ich denke. Das ist der Gedanke von vielen Leuten. Wie ist uns das angetan? Es war bekannt, dass die meisten Leichen, die auftauchten, als Beweismaterial in der Folge von dem 11. September aus Saudi-Arabien oder sonst wo kam. Jemand hat diese Operation in Gang gebracht. Al-Qaida, hilft uns das? Nein, das hilft uns nicht. Al-Qaida war eine Operation, Al-Qaida wieder, Osama bin Laden ist ein Saudi-Araber, war ein Instrument von George H.W. Bush, dem Vater, in der Organisation im Afghanistan-Krieg in den 1980er Jahren. Osama bin Laden ist eine Schlüsselfigur, der von diesen Leuten rekrutiert wurde, um diese Operation anzuführen. Al-Qaida ist ein Produkt dieser Operation.
Es
ist eine Operation, die britisch-amerikanisch gesponsert war und von den Saudis. Die Leichen, die dort sozusagen als Beweismaterial für die Terroristen im 11. September galten, waren aus Saudi-Arabien. Die Leute, die wissen, wie solche Dinge funktionieren, fragen sich, wow, was ist denn das Beweismaterial? Was? 10 Prinzen, die tot sind? Es ist schwierig, sie zum Reden zu bringen. Das ist die Frage hier. Das heißt, glaube nicht, dass es nicht eine Riesenanstrengung gegeben hat, eine solche Riesenstory geheim zu halten? Glauben Sie, es hat keine Anstrengung gegeben, das in der amerikanischen Presse zu unterdrücken? Glauben Sie wirklich, dass diese Geschichte nicht jeder führenden Presse und Fernsehen in den USA zugänglich war? Natürlich. Warum haben Sie es dann nicht berichtet? Es ist doch passiert. Glauben Sie nicht, dass da Geld involviert ist, so eine Operation wie der 11. September durchzuführen, dass es Milliarden von Dollar braucht, dass es die Komplizenschaft einer Regierung braucht oder mehrerer Regierungen, dass das ein Staatsstreich war, ein versuchter Staatsstreich in genau derselben Art und Weise, wie Hermann Göring den Reichstag angesteckt hat, um Hitler diktatorische Macht zu verleihen? Und gab es nicht am Abend des 11. September in der Diskussion sofort die Gesetzesvorlagen, hier eine Diktatur zu etablieren, die nicht ganz erfolgreich waren, aber fast? Sind wir nicht seitdem von diesen Verhältnissen dominiert, die mit der Ausrede von des 11. September durchgerammt wurde? Wissen Sie denn nicht, dass alle das wissen in den USA, alle, die in irgendeiner Machtposition sind, immer wieder diese Gedanken gehabt hat? Glauben Sie nicht, dass alle, die das gesehen haben, wie es jetzt an die Öffentlichkeit kommt, der in einer entsprechenden Position ist, um das zu verstehen, wie solche Operationen durchgeführt werden, diese Gedanken nicht gehabt hat? Alle haben das geahnt. Glauben Sie nicht, dass sie zu Tode erschreckt waren, Angst davor hatten, darin involviert zu sein, das an die Öffentlichkeit zu bringen, darüber öffentlich zu sprechen? So, nun auf der britischen Seite, darüber weiß ich nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Insider-Informationen hätte, aber ich bin schon ziemlich lange dabei und habe so viel Wissen wie viele andere Leute auch. Ich habe teilweise mehr Erfahrung als andere, habe ein gewisses Verständnis davon, wie solche Dinge funktionieren. Es gibt eine Gruppe, die ich kenne in Großbritannien. Dieselbe Gruppe von Leuten, die sich gegen diesen globalen Erwärmungsschwindel gestellt hat. Das heißt, die Leute, die sich gegen den Hitler-Schwindel der Eugenik, der Rassenlehre durchgestellt haben. Diese Figuren innerhalb Großbritanniens, die beispielsweise diesen Film organisiert haben über den großen Schwindel, den wissenschaftlichen Beweis, dass die globale Erwärmung, die vom Menschen erzeugt werden soll, ein Schwindel ist, dieser Film bei Channel 4. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Es ist alles eine riesige Lüge. Und nur dumme Leute würden das glauben. Einige Leute in London, und ich weiß, welche Art, und auch in Schottland, in Scotland, da gibt es auch diese Leute. Der Kilt wurde übrigens erfunden, bevor es Toilettenpapier gab.
The Scots are very practical people.
Die Schotten sind sehr praktische Leute, wissen Sie?
Anyway.
Naja. Naja, also, sie sind praktisch in dem Sinn, dass sie britisch sind und patriotische Briten sind. Aber sie fragen sich halt, ist das eine gute oder eine Idee oder eine schreckliche Idee, das durchzuführen? Ist das im Interesse unserer Nation? Und die Antwort ist nein. Das ist ganz klar. Leute, die sich dieser Art von Operation gegenüberstellen, und es sind dieselben Leute, die sich gegen diesen BAE-Skandal stellen und die Leute, die sich gegen diesen der Schwindel von der globalen Erwärmung stellen. Es geht um die Zukunft. Es ist klar, in den USA, wenn die Leute sagen, globale Erwärmung, und die Leute sagen alle, sind wie hypnotisiert, die denken nicht an die Zukunft der USA. Denn wenn wir das durchführen, was vorgeschlagen wird, unter diesem Vorwand der globalen Erwärmung, dann wird man die USA zerstören, den Planeten zerstören, wird mehr Tod hervorrufen, mehr Tode verschulden als jemals zuvor in der Geschichte. Und ihr sagt, das ist eine gute Idee? Ja, das kommt nur von Leuten wie von Al Gore. Das ist eine schreckliche Idee. Eine gory Idee. Ja, das britische System ist ein übles, ein böses System, aber es gibt Leute, die darin leben, die nicht andere menschliche Qualitäten sozusagen aufgegeben haben oder verloren haben, nur weil sie britisch sind. Ich habe britische Vorfahren. Abgesehen von diese britischen Vorfahren sozusagen über Quebec und so.
Ja.
Noch Leute während der normannischen Eroberung. Meine Vorfahren sind in diesem Land seit Anfang des 17. Jahrhunderts, in Neuengland und so weiter. Ein anderer Teil kam Mitte des 19. Jahrhunderts hierher. Ich habe Horden von Vorfahren von den britischen Inseln. Und auch irische, ja. Die haben sich über Maine hereingeschlichen. Es gibt Leute, die Menschen sind, und die vielleicht sich in einer schlechten Kultur befinden, wie die meisten vielleicht unserer Vorfahren europäischer Herkunft, kamen aus schlechten Umständen und kamen hier in die USA, um eine bessere Kultur aufzubauen. Das heißt, gebt den Jungs in Großbritannien eine Chance. Sie kämpfen in diesen Fragen für die richtige Sache, wahrscheinlich aus den richtigen Gründen. Und wenn sie das nicht getan hätten und diesen Skandal aufgebracht hätten und mit dem BBC und dem Guardian gehandelt haben, wären wir möglicherweise nicht in der Lage gewesen, diesen Skandal an die Öffentlichkeit zu bringen, obwohl wir davon wussten und diese Geschichte immer schon da war. Und wir und einige andere meiner Freunde waren schlau genug, das zu verstehen, was das bedeutet, und haben unsere Arbeit getan. Und niemand im Kongress schien auch nur das Geringste über diese Story zu wissen. Das war der größte Skandal des Jahrhunderts, und sie schienen überhaupt nichts tun zu wollen. Und plötzlich im CNN vor 3 Tagen wurde diese Story an die Öffentlichkeit gebrochen. Jetzt muss man sagen, dass Cheney wirklich ein ganz tiefer Kimchi ist. Steckt tief im Schlamassel. Er sollte eigentlich der Agent für London hier sein, um die USA unter der Anleitung seiner Ehefrau zu kontrollieren. Seine Frau ist de facto eine imperiale Agentin. Das heißt, seine Rolle ist auf einmal sehr, sehr viel wertloser geworden. Er hat versagt. Es ist ihm nicht gelungen, den Deckel auf der Story zu halten. Er ist steckt tief im Mist. Und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten wollten, stecken auch tief im Schlamassel.
Okay, another BAE question, sort of, from someone with
jetzt eine andere
interest in employment prospects
BAE. Frage. Das ist eine interessante Beschäftigungsvorschlag für ehemalige Staatschefs. Er fragt, Herr LaRouche, Lynn, warum versucht jeder einen Job zu finden für Tony Blair? Sarkozy hat versucht, ihn zum Chef der EU zu machen, und auf einmal in einer Bewegung, die von Dick Cheney angeführt wurde, ist die Idee, dass Tony Blair der besondere Gesandte für die amerikanische Regierung im Mittleren Osten sein sollte. Was versuchen Sie zu tun? Ist das irgendwie ein Versuch, Blairs Schweigen zu kaufen, was jetzt diesen BAE-Skandal betrifft? Ich kann noch nicht mehr mir vorstellen, dass selbst Cheney Blair dieses vorschlagen wollte, eine Position, in der er für die USA sprechen würde.
Nun, man muss die Sache klarkriegen. Blair arbeitet nicht für Cheney. Cheney arbeitet für Blair.
Cheney?
Nun,
Cheney is a human figure.
Was ist Cheney? Cheney ist, das ist ein menschlicher Fehlschuss. Totaler Versager. Und seine Frau, die eine gute britische Anlage wurde, eigentlich ein britischer Agent, ja, die waren da in Wyoming. Und er war so der Muskelprotz des Campus-Football-Teams, sitzt da und himmelt die Campus-Königin an. Nach dem College konnte keinen richtigen Job kriegen, hat gesoffen, schlechter Fahrer. All diese charmanten Qualitäten.
So she decides that she wants this thing as something on her mantle, you know.
Und sie sagt sich, sie will den Typen dieses Ding haben, wie so eine Art Trophäe.
And so she was the one who
also leading contacts. Sie war diejenige, die Verträge zusammengekriegt hat.
Spiritual founder of the Fabian Society.
Also der Brite, der also eigentlich der spirituelle Vater war, der Fabian Society, der Fabianischen Gesellschaft in Großbritannien. Also es gibt ja einen Senator von woher auch immer, technisch aus Connecticut. So ist auch sie eine britische, in britischem Besitz. Und sie spielt eine Schlüsselrolle. Ja, durch alle möglichen Verabredungen, die aus London kamen. Sie ist der Chef in der Familie. Und wie ich schon oft gesagt habe, ich glaube, die schließt Cheney nachts an der Kette an draußen. Außer um den nur ab und zu reinzuholen, damit sie dann eine Tochter zur Welt bringen kann. Und sie ist so eine typische britische Investition. Und der ehemalige saudische Botschafter, Prinz Bandar, ist ebenfalls so eine Art britische Anlage, im britischen Besitz. Wir haben es mit dem britischen Imperium zu tun. Blair muss einfach gehen. Der ist völlig durchgelatscht. Es gibt ja viele Vorschläge. Sarkozy will ihn ja zum Chef von Europa machen. Das ist ja Teil einer Weltregierung, ne? In Europa. Und also auch diese anderen Positionen, die ihnen da angeboten werden. Und das ist die Fraktion, für die Blair gearbeitet hat. Blair und nicht Bush und auch nicht Cheney hat den Krieg in Irak orchestriert. Das war Blair. Die Blair-Regierung. Die Blair-Regierung hat gelogen, hat gemordet. Und die Bush-Regierung sagt, ja, Sir. So ist ungefähr der Zusammenhang. Cheney ist wirklich in Schwierigkeiten, weil er versagt hat. Er hat versagt, diese Geschichte vor der Öffentlichkeit zu verwahren. Ich glaube nicht, dass Blair unter diesen Umständen irgendwas packt. Denn alle Brücken können mit dieser einen zusammenbrechen. Und wir werden auch nicht faul rumsitzen in der Zwischenzeit.
Okay,
also, ich werde auf die BIA-Fragen zurückkommen.
Yeah, I'll come back to them. There's so many of them.
Also es gibt so viele von diesen Fragen.
Well, this is not a BAE question. This is
also,
a question on.
Das ist keine Frage über BAE, sondern eine Frage zur Methode. Und interessanterweise haben wir beinahe dieselbe Frage, die aus zwei verschiedenen Teilen der Welt kommt, von Leuten, die ganz verschiedene Rollen spielen. Eine kommt aus Mexiko, von jemand, der im Rat der PRD sitzt, der sich als La Rochiste identifiziert, die andere von Glenn Isherwood, der also ein Führer der LaRouche-Bewegung in Australien ist. Zuerst vielleicht zu zur Frage unserer mexikanischen Freundin. Sie sagt, vor allen anderen Dingen möchte ich mich für ihre sehr konkrete und sehr deutliche Botschaft bedanken. Zur Frage der BRE-Geschichte. Wie verbindet man die Geschichte der BAE, des BAE-Skandals mit all seinen Implikationen mit so einer Partei wie meiner, die sich andauernd mit kleinen lokalen Themen beschäftigt, die eigentlich alle nur Effekte sind einer perversen internationalen oligarchischen Politik? Und sie zitiert hier also den Fall der Privatisierung des Pensionssystems, des Rentensystems, und sie fragt, wie erheben wir oder wie bringen wir die Ebene dieses Kampfes nach oben? Wie bringen wir den Kampf auf eine höhere Ebene in Mexiko? Von Glenn Isherwood, vielen Dank, Glenn, für deinen Beitrag in unserem Kampf für die Menschheit. Es gibt viele Leute, die sagen, denke groß, aber handle lokal. Ja, wo Leute sich so fühlen, als ob sie den Zustand der Welt verändern. Was ist Ihre Botschaft für solche Menschen? Und wie bekommen wir solche Leute dazu, größer zu denken und zu handeln?
The Pope and I have a problem.
Der Papst und ich haben ein Problem. Dasselbe Problem.
You go back to, 1982.
Wenn man zurückgeht bis auf 1982,
into October of 1982.
Frühling bis Oktober 1982. Das ist die Antwort auf die mexikanische Frage der Dinge. Erinnert euch dran, es gab damals den Malvinas-Krieg, der angestiftet wurde von britischen Interessen, damals auch im Verteidigungsministerium in Washington. Es war gegen unsere nationale Politik und gegen unsere Interessen. Es war eine pro-britische Politik. Und das konnte mich also nicht so sehr begeistern. Und ich habe viel Ärger bekommen dafür. Als ich mich beschäftigt habe mit Argentinien und den Malvinas und der britischen Rolle, hat mich wieder nach Mexiko gebracht, wo ich damals nicht unbekannt war. Ich wurde also López Portillo vorgestellt, der Präsident war Mexikos zu der Zeit. Und in meiner Reise nach Mexiko hatten wir ein Treffen mit dem Präsidenten López Portillo. Und er fragte nach meiner Meinung über die Probleme, die Mexiko zu der Zeit hatte. Und ich sagte zu ihm, Herr Präsident, Sie werden versuchen, Ihr Land zu zerstören bis zum September diesen Jahres. Das Ergebnis dieser Unterhaltung, die danach auf die eine Pressekonferenz im Präsidentenpalast folgte, organisierten wir eine Anstrengung und ich habe mich verpflichtet, einen Aufsatz zu schreiben, der also den Rahmen legen sollte, wie wir dieses Problem lösen konnten und was also auf den historischen Bedingungen Mexikos gerecht wurde, was ich getan habe. Ich habe diesen Aufsatz geschrieben, der hieß Operation Juarez. Und Operation Juarez ist im Grunde genommen schon was jetzt dort vorgeschlagen wird in der Südhalbkugel in Südamerika mit der Bank des Südens vorweggenommen. Die Operation schlug zu, so wie ich das vermutet hatte, auch ungefähr so die Zeit, als ich diesen Aufsatz veröffentlichte, Anfang August. López Portillo hat die Aktionen unternommen, die ich unterstützte, zur Verteidigung Mexikos gegen den Versuch, das Land zu zerstören. Diese ging bis zu dem Punkt, als das Land schon zerstört worden war, mit der Hilfe von Henry Kissinger von innerhalb der amerikanischen Regierung. Und López Portillo hielt im Oktober bei der Vereinten Nationen, bei der Generalversammlung, eine Rede gehalten. Und jeder, der ein Patriot in der westlichen Welthalbkugel ist, hören als Rede, als Beispiel für einen Patrioten, der wie ein Mann aufstand, um die Ehre seines Landes zu verteidigen, was gerade zerstört worden war. Als Ergebnis der zerstörenden Schläge, die gegen ihn, gegen mich und andere durchgeführt wurde. Und die Korruption, die dem zugrunde lag, hat niemand in Mexiko bis heute in einer Machtposition den Mut gehabt, die Interessen Mexikos zu verteidigen. Nicht, weil sie Feiglinge sind, denn in Mexiko sind die Leute nicht Feiglinge, sondern weil sie keine Hoffnung gesehen haben. Sie haben Leute gesehen, die immer und immer wieder ihr Land verraten haben. Die Leute, die ihr Land hätten verteidigen sollen, immer wieder auf Befehl aus dem Norden, vom großen Bruder aus dem Norden, das Land verraten und verkauft haben. Das heißt, das Wichtige hier ist zu verstehen, was das Prinzip der Unsterblichkeit ist. Was passiert, wenn wir das Prinzip, die Verteidigung von Prinzipien aufgeben, verlieren wir alles. Und wenn wir einen Helden ignorieren, der in einer Machtposition wie ein Held aufgestanden ist, um sein Land zu verteidigen, für die Ehre seines Landes zu sprechen, in einer Periode großer Ungnade, dann sollte man sich nicht überraschen, wenn die kleinen Fische, die nach ihm kommen, auch nicht aufstehen. Und die Medizin dafür ist wirklich zu verstehen. Präsident López Portillo ist ein Held von Mexiko. Und wenn man nicht seinen Ruf verteidigt, verteidigt man nicht Mexiko. Ohne diese Hingabe haben die Leute sich selbst verraten. Weil durch diese Art von Ist-mir-egal-Haltung, diese Art von Gleichgültigkeit, hat man das Interesse Mexikos verraten. Spuckt nicht auf eure Helden. Wenn man auf seine eigenen, die Helden seiner eigenen Nation spuckt, dann spuckt man auf sich selbst und auf die Zukunft seiner Kinder. Die Ehre, die López Portillo gebührt, dass er bis zum letzten Stand gekämpft hat und sie wollten ihn töten. Er hat zwar es überlebt, aber sie wollten ihn töten und seinen Sohn. Das ist die Art von Situation. Wenn wir das sagen, wenn wir das erkennen, dann geben wir auch Mexikanern Mut. Aber wenn sie bewegt werden und manipuliert werden, auf ihre eigenen Helden zu spucken, wie können sie den Mut finden, das Land zu verteidigen?
Lynn,
das ist eine Frage, die von drei Mitgliedern des Ausschusses der Frischlinge im Abgeordnetenhaus. Herr LaRouche, wir sind mit einem Mandat, den Irakkrieg zu beenden, ins den Abgeordnetenhaus gewählt worden. Jede Anstrengung in diese Richtung ist blockiert worden, teilweise durch unsere eigene Parteiführung. Das Ergebnis ist, dass diese Institution, ich denke, er spricht vom Abgeordnetenhaus oder dem Kongress, weniger Wählerzustimmung genießt als die Regierung, die zu stoppen wir gewählt worden sind. Uns wird gesagt, dass wo unsere Leidenschaft vielleicht verständlich ist, unsere Leidenschaft uns nicht zu Handlungen bewegen sollte und dass wenn wir jetzt irgendwie unabhängige Aktionen starten sollten, dann würde das die Opposition stärken. Unsere Frage ist eine doppelte. Erstmal, wie können wir eine Politik durchgesetzt bekommen? Und zweitens ist, als Mitglieder des Abgeordnetenhauses dienen wir unseren Wählern. Und wir werden in Bälde wieder eine Wahl haben. Und wir haben versprochen, etwas zu tun, was wir noch nicht haben tun können. Und die Wähler werden uns abwählen. Haben Sie einen Rat? Sie wissen vielleicht, wie ich denke. Tja, es ist ekelhaft, oder? Ist zum Kotzen, oder? Aber man fragt sich halt, auf wen man kotzen soll. So tief sind wir gefallen. Es ist eine Schande unserer Gesellschaft. Wir sind weder Männer noch Frauen. Die Feministen sind gekommen und haben gesagt, naja, die Männer sind alle Feiglinge und die Frauen werden sich drum kümmern. Und dann machen die Frauen dasselbe, was die Männer vorher gemacht haben. Und man fragt sich, wo ist das dritte Geschlecht? Der Punkt ist Mangel an Mut, intellektuelle Integrität und Mut und Schneid. Ihr müsst verstehen, wie korrupt unsere Kultur ist. Ich bin älter. Ich habe gesehen, als diese Kultur geboren wurde. Als ihr ankamt, da existierte diese Kultur. Der moralische Verfall in unserer Kultur, Existenzialismus, ist Korruption. Man muss die populäre Kultur, die Popkultur verstehen als Korruption. Man hat gar keine gültigen Werte mehr. Man hat das Schwimmen mit dem Strom, Anpassung an Geschmack und herrschende Meinung. Man will Sex, ja, muss man mit den richtigen Leuten abhängen, dann werden die auch nicht ablehnen. Und das formt den Charakter von Menschen. Sie versuchen, populär zu sein, beliebt. Ich will beliebt sein. Ja, ich denke mir, ey, heute will ich einen guten Feind machen. Ich mache mir heute einen guten Feind. Das macht Spaß. Die Welt ist in einem schrecklichen Zustand. Warum hast du keinen Feind? Wir verstehen, was das von oben bedeutet. Die Korruption im Kongress. Sehen wir sich doch an, wo das Geld herkommt. Das Geld für die Präsidentschaftskandidaten. Woher kommt denn das? Und was kriegt man für das Geld? Der Schlüssel. Ich habe jetzt noch nicht davon gesprochen, weil das eine ziemlich lange Frage sein würde. Und etwas zu viel wäre heute, was man wahrscheinlich in 3 und 4 Stunden nicht abhandeln könnte. Ich habe versucht, das in der kurzen Zeit sozusagen zusammenzubekommen, indem ich hier und dort gekürzt habe. Aber man muss verstehen, welches Prinzip hier zur Frage steht, um welches Prinzip hier gerungen wird. Das Prinzip der Kreativität, die Hingabe an die Zukunft. Und man muss verstehen, was uns angetan wurde mit diesem Existenzialismus. Wir wurden Gehirn gewaschen. Als Roosevelt starb, gab es eine plötzliche Veränderung. Ich war zu der Zeit in Burma, als der Krieg endete. Und ich kam also nach Indien, war stationiert gerade am Stadtrand von Kalkutta, kurz vor ich also wieder in die USA verlagert werden sollte. Und natürlich wurde ich natürlich involviert dort in die indische Unabhängigkeitsbewegung und Revolution. Da ist im Grunde meine nachrichtendienstliche Ausbildung hat da angefangen. Ich kam zurück und die USA hatten sich verändert. Roosevelt war gestorben. Ist gestorben, bevor ich nach Burma kam. Und die Leute fragten mich, was los wäre. Und ich sagte, ich habe Angst um meinen Mann. Denn ein großartiger Mann ist durch einen sehr kleinen Mann ersetzt worden. Und als ich wieder in die USA kam, sind die USA schon korrumpiert worden. Wir hatten einen rechtsextremen Kongress. Alles ging in die falsche Richtung. Eine Terrorherrschaft kam über uns. Und die Leute, die an der Front gekämpft hatten, kamen zurück als mutlose Schweine, wurden durch ihre Ehefrauen bedroht. Wir haben nicht gekämpft, wir haben keinen Widerstand geleistet. Wir hatten de facto ein faschistisches Regime und haben nicht gekämpft. Ich habe gekämpft. Ich konnte nichts dafür. Ich habe Ärger bekommen, es war mein Instinkt. Aber ich habe gekämpft. Ich mag kämpfen, das war gut. Ich konnte mich wenigstens gerecht fühlen, sauber fühlen. Je mehr ich gekämpft habe, je mehr Ärger ich bekommen habe, desto besser fühlte ich mich. Und seitdem ist es immer so gewesen. Das ist die Situation. Der Mangel an Mut, was ich heute wieder angesprochen habe. Wenn man nicht ein wohlfundiertes Verständnis davon hat, was der Unterschied ist zwischen einem Menschen und einem Affen, von dem, was Kreativität, die schöpferische Fähigkeit des Menschen eigentlich ist, wirkliche Unsterblichkeit, was Unsterblichkeit ist, in dem Menschen. Wie kann man sicher sein, dass sein Leben etwas bedeutet? Du könntest morgen sterben. Was bedeutet dein Leben? Deine Kinder verlassen dich, werden ekelhaft. Was ist dann die Bedeutung deines Lebens? Und deswegen ist das Fehlen eines wirklichen Verständnisses von Unsterblichkeit nicht irgendein mystischer Kram. Nicht die Typen, die da irgendwie dies oder jenes predigen. Nicht die Art von Unsterblichkeit, von der ich spreche. Unsterblichkeit in dem Sinn, dass man ein Leben gelebt hat im Dienste der Absichten der Menschheit. Dass man einen Dienst geleistet hat an der Menschheit. Das ist die einzige Quelle von Mut. Wenn man das nicht glaubt, wenn man existenzialistische Kriterien akzeptiert, wenn man Kriterien der Beliebtheit akzeptiert, wenn man nicht der Wahrheit verpflichtet ist, der Entdeckung verpflichtet ist und auf diesen Entdeckungen auch Handlungen, dann werdet ihr so faul werden wie die anderen. Und ich habe sehr viele meiner Freunde verfaulen sehen. Und sie waren eure Eltern und Großeltern. Meine Botschaft ist, dass die einzige Medizin ist, lernt die Lektion. Akzeptiert keinen Ersatz. Wenn ihr für die Unsterblichkeit nicht tauglich seid, dann werdet ihr auch nicht unsterblich sein. Wenn ihr nicht etwas findet, wo ihr der Menschheit etwas beitragen könnt, selbst wenn ihr sterben müsst, indem ihr das tut, ist man nicht qualifiziert als Anführer in unserer Gesellschaft. Es gibt viele Leute, die gerne in der Gesellschaft Anführer sein würden. Aber die meisten suchen nach jemandem, der so ein bisschen stärker, ein kleines bisschen stärker ist als man selbst, der die Umgebung schafft, wo sie denken, dass sie die Freiheit haben, Mut zu zeigen. Sie wollen Mut zeigen, aber sie fragen sich, was können wir tun? Was können wir tun? Sollen wir aufstehen und schreien? Das heißt, darum braucht man Anführer. Um das zu tun, was ich tue. Um das zu tun, was ich tue, muss man akzeptieren, was die Konsequenzen sein können, die Art von Problemen zu bekommen, die ich bekomme. Für diejenigen, die am weltweiten Netz zuhören, Sie hören eine Übertragung eines strategischen Politikseminars, was von Herrn LaRouche durchgeführt wird. Lynn, das ist eine Frage der Abteilung für die Verhandlungen der palästinensischen Befreiungsorganisation. Und er fragt, Herr LaRouche, Präsident Bush hat für eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert in seiner Roadmap. Das heißt, wir brauchen einen möglichen Staat. Und die Frage von Wasser, das meine Spezialität ist, um eine Nation möglich zu machen, ist absolut Wasser eine Notwendigkeit. Das Fehlen von Wasser in der Westbank und im Gazastreifen erreicht den Punkt der Unhaltbarkeit. Meine Frage an Sie ist, was ist die Bedeutung von einem Viable State, einem möglichen Start im Roadmap und wie also der Terminkalender da aussehen kann?
Ich würde vorschlagen, dass Sie sich die Reaktionen ansehen auf der ganzen Welt. Die kamen nach einer Diskussion eines älteren Themas, nämlich der Beringstraße, der Operation der Beringstraße. Also in Westeuropa, in Dänemark zum Beispiel, da ist eine signifikante Diskussion über diese Themen. Als wir das aufgebracht haben, da kam Lächeln auf die Gesichter der Leute. Mensch, das ist großartig, das wollen wir tun. Wir sehen uns die Geschichte der Vereinigten Staaten an mit solchen Art von Projekten und klar, das wollen wir machen. Die Frage des Frischwassers, Trinkwassers ist natürlich wirklich wichtig. genügende Mengen Trinkwasser herzustellen, mit kostengünstiger Energie, braucht natürlich die Kernenergie. Also früher war ja die Idee der Landwirtschaft zusammengenommen mit der Idee von Landmanagement. Also auf der einen Seite hat man das Wachsen des Getreides und so weiter und alles, was damit zu tun hat. Und das andere beschäftigt sich damit, das Land zu erhalten und zu bewirtschaften, zu beschäftigen, auf dem diese Sachen wachsen. Die erste Sache war, so viele Bäume wie möglich zu bringen. Denn ein Baum ist in der Lage, also bis zu 10% der Sonnenenergie, die er einfängt, in Biomasse zu verwandeln und gleichzeitig die Temperatur abzusenken. Also wenn man schöne Umweltbedingungen haben will, dann sollte man Bäume pflanzen. Dann pflanzt man Hecken an und andere Dinge. Also wenn man Mais anbaut, um Ethanol also zu gewinnen und zu verbrennen, das ist also eine völlige Idiotie. Ja. Und jeder, der das tut, wird ein Bionarre genannt, und zwar mit Recht. Naja, man braucht eine Politik, einen Plan, wo man zuerst mal sagt, wir sind der Chef des Planeten. Wir haben den Planeten nicht gemacht, aber wir sind hier, um uns um den Planeten zu kümmern. Das heißt, wir sind verantwortlich. Wir sind verantwortlich dafür, dass das Land verbessert wird, dass bewaldet wird. Wir werden solche Sachen wie Loudoun County nicht mehr haben. Das ist ein Fluch und wir werden sowas nicht erlauben. Warum sollte man denn bitte 60 oder 70 Meilen fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen? Und das Ganze durch Gebiete durch, die nur Wohngebiete sind für diese Pendler, wo es ansonsten, wie in Loudoun County, überhaupt keine signifikante wirtschaftliche Aktivität gibt. Abgesehen davon, was man halt so tut, wenn man irgendwo wohnt. Ja, das heißt, also wir haben diese riesigen Distanzen und auf einmal Staus. Ja. Und früher, das war ja hier also eine Agro-Gemeinde, also man konnte also alle möglichen Sachen sind angebaut worden. Ja. Also Fleisch, Getreide und so weiter. Aber es gibt keine produktive wirtschaftliche Aktivität mehr in diesem Landkreis. Was da gewesen ist, ist zerstört worden. Und das hat man gemacht, um der Immobilienspekulation willen.
Dann
wird man besteuert und alle möglichen Sachen. Aber was passiert, wenn diese Immobilienblase in Loudoun County im Landkreis hier kollabiert? Sie ist ja schon dabei. Wir haben ja eine Riesenblase aufgebaut, diesen Landkreis einfach nur zu erhalten. Nur, wenn das hier alles zusammenbricht, wer zahlt denn die Steuern, um das alles hier noch zu erhalten? Und das breitet sich über diese gesamte Gegend hier aus. Das ist ja Massenwahnsinn. Wir haben die Leute herausbewegt aus Gegenden, wo sie industrielle Arbeit hatten, Farmer waren, Bauern und so weiter, und haben sie in diese Gebiete gebracht, wo also eine Überkonzentration von Wohngemeinden ist. Ja. Steuerhäfen. Also für die Steuereinnehmer. Das heißt, wir hatten keinen Begriff davon, was es heißt, das gesamte Territorium einer Nation so zu entwickeln, dass es ähnlich ist wie eine Maschine, ja, wo also die Landwirtschaft und andere Teile alle zusammenpassen, ineinander greifen. Ja, dass Leute da leben, wo sie arbeiten. Ja, dass Leute verschiedene Arbeitsmöglichkeiten finden in der Nähe der Orte, in denen sie wohnen. Es gab ja Gemeinden, wo man arbeiten konnte, wo man auch wohnte. Man konnte zur Arbeit kommen innerhalb von 15 Minuten. in der eigenen Gemeinde. Jetzt fährt man durch diese riesigen Staus, durch diese riesigen Gebiete durch, die durch diesen Wahnsinn erschaffen worden sind. Und wenn diese Jobs nicht mehr da sind, dann wird die ganze Gemeinde umziehen müssen. Das ist total verrückt. Denn Landmanagement bedeutet, dass man versucht, diese Kosten zu minimieren. Dass man Gemeinden schafft, wo der größte Teil der Aktivität lokal ist. Was ist denn das für eine Idee, Nahrungsmittel um den halben Planeten rumzuschicken? Die Nahrungsmittel da anzubauen, wo wir sie auch brauchen, ist auch ein Teil der Nahrungsmittelsicherheit. Vielleicht schaffen wir nicht alles, vielleicht können wir nicht alle Leute so ernähren, aber das ist ein Teil dieser Nahrungsmittelsicherheit. Wir brauchen Industrien in den Gegenden, wo die Leute wohnen. Wir brauchen Wissenschaftslabore, Ausbildungszentren und so weiter, dort, wo die Leute wohnen. Dieses System hier ist total verrückt. Was in den USA passiert ist, bei Landmanagement, bei Wirtschaftsverwaltung und so weiter, speziell seit Kennedys Ermordung, ist schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Die Babyboomer-Generation hat das schlimmer gemacht. Was 1971 passiert ist, 72, hat es schlimmer gemacht. In den 70ern und 80ern ist es schlimmer und schlimmer geworden. Es ist einfach nur schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Wenn man sich dann die Frage stellt, was sollen wir machen, um die Vereinigten Staaten zu verbessern, dann möchte man eigentlich antworten, dass man alles rückgängig macht, was seit der Ermordung Kennedys passiert ist. Ich sage das nur, um Ihnen hier mal ein Bild zu geben dessen, wo wir hier durchgegangen sind. Wir haben diese bekloppten Ideen. Ja? Wie können wir uns dieser Wahl anpassen und diesen Trend und so weiter? Total verrückt. Ich denke da an meinen Freund Revaux Dallon, der ein führender, kommandierender General war unter der Herrschaft, also unter der Regierung de Gaulle. Und als er noch Oberst war, als Frankreich besetzt worden war, unter deutscher Besatzung war, da gab es also eine Diskussion, wo also die ganzen Generäle des Generalstabs am Tisch saßen und Revaux Dallon saß also mit dabei als Oberst. Und die Frage wurde gestellt, was ist das Erste, was wir tun, wenn Krieg ausbricht? Und keiner wollte antworten. Und man hat sich ja so gegenseitig umgeguckt und hin und her gesehen. Und Revaux Dallon sitzt da, hebt vorsichtig seine Hand. Und er war also, der war ein sehr effektiver General, ein sehr effektiver Soldat, weil er eine sehr freundliche, humoröse Art hatte, obwohl er ein sehr harter Mann war, mit einer sehr angenehmen Oberfläche. Und er hebt seine Hand und sagt, feuert die Generäle. Das ist natürlich jetzt nicht, er hat das nicht erfunden, das wird oft gesagt. Aber warum sagt er das? Nun, wenn man eine Armee hat, die in Friedenszeiten aufgebaut wird, dann ist die Armee natürlich erstmal damit beschäftigt, da zu sitzen, gewisse Operationen durchzuführen. Man muss sich irgendwie darum kümmern. Man muss die Soldaten irgendwie bei Laune halten, ja, dass sie ein bisschen Sex haben können, aber außerhalb der Stützpunkte. Aber die Armee ist natürlich an den Bedingungen orientiert, an die man erstmal gewöhnt ist. Und wenn es Friedensbedingungen sind, dann denken Sie natürlich nicht an Kriegszustände. Das heißt, wenn es zum Krieg kommt, dann sollte man eine frische Gruppe reinbringen. Leute, die bereit sind, loszumarschieren, auch zu kämpfen, unter diesen geänderten Bedingungen. Also das ist die Grundlage und das ist auch das Problem, dem wir hier ins Gesicht sehen, mit solchen Problemen. Man sagt so, wie können wir uns dem anpassen, an das wir bereits gewöhnt sind? Ohne jetzt irgendwas Prinzipielles zu ändern. Wie zum Beispiel zu sagen, das war ja für 20 Jahre ein totales Chaos, lass uns das endlich mal verändern. Das Problem ist, dass wir viele Leute haben, die nicht mit dieser Idee von Kommando nachdenken. Manchmal muss man den ganzen Slum einfach abreißen und vernünftige Häuser bauen. Und wir wohnen in einem kulturellen Slum. Und eine ganze Menge davon muss abgerissen werden und neu aufgebaut werden, indem wir auch zurückgreifen auf die Methoden, die wir benutzt haben, als es noch funktioniert hat. Wo wir also so gewisse Gemeinden hatten 100.000, 200.000 Leute, 50.000 begrenzte Gemeinden, ja, wo die Leute gewohnt haben. Es gab also mehrere Möglichkeiten für Beschäftigung, für Arbeitsplätze. Es gab Ausbildungsmöglichkeiten, medizinische und Krankenhäuser und so weiter für die Leute, die da wohnen. Ja. Und wenn man irgendwo hin wollte, musste man nicht durch einen ewigen Stau, um dahin zu gelangen.
Okay, Lynn, this is a question from.
Also Lynn, das ist eine Frage
from a Democratic member of the
eines demokratischen Senatsmitglieds,
who has a special interest in
der ein spezielles Interesse hat an der Kampagne 2008.
New York City Mayor
er sagt, Herr LaRouche, der Ausstieg des Bürgermeisters von New York, Bloomberg, aus der Republikanischen Partei qualifiziert ihn ja scheinbar als unabhängigen Kandidaten, um für das Präsidentenamt zu kandidieren, zum Beispiel mit jemandem wie Joe Lieberman, aber was eher wahrscheinlich ist, Chuck Hagel. Chuck Hagel ist ja nun geradezu regelmäßig in den Talkshows und so weiter am Wochenende. Und Bloomberg hat ja beinahe unbegrenztes Geld. Das kann ja wirklich das gesamte Zwei-Parteien-System zu Boden reißen. Und ich möchte Sie bitten, darüber ein bisschen zu sprechen. Denn wir gehen ja auf diese Wahl irgendwie zu, ne?
Well, we have a mess on our hands.
Nun,
we have a bunch of candidates.
Ziemliches Chaos, was wir da in den Händen haben. Einige der Kandidaten sind ja ganz gute Menschen, aber die handeln nicht besonders gut dieser Tage. Die Präsidentschaftskampagnen, die jetzt da sind, sind eine Farce, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zuallererst haben wir eine globale und eine nationale Krise jenseits dessen, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist jenseits dessen, was sich Leute jetzt vorstellen können. Wir haben eine demokratische Partei, die sagt, wir werden Cheney nicht des Amtes entheben. Das ist ein Haufen Narren. Wer kann denn diese Leute ernst nehmen? Ich weiß, sie wollen Cheney nicht angreifen, weil es da ein gewisses Geldsummen gibt, die sie haben wollen. Für ihre Kampagnen. Aber wo kommt das her? Von Spekulatoren, Spekulanten, Hedgefonds, aus den Zentren der Korruption. Die Führung der Partei ist korrupt.
Und
die sind organisch korrupt. Das ist nicht, dass irgendjemand vorbeikommt, einen Umschlag unter der Tür durchschiebt. Die sind schon korrupt, wenn sie nur Geld riechen. Speziell Hedgefondsgeld. Ne? Wer kann das meiste kriegen? Wer kann das meiste Geld einnehmen?
Hm?
Und die haben überhaupt keine Politik, die sie anbieten können. Keine Programme. Sie haben keine Politik, keine Programme, die irgendwie der Realität der Welt entsprechen wird, derer sich der Präsident stellen muss, wenn er gewählt ist. Die sind völlig nutzlos in der Art und Weise, wie sie jetzt Kampagne machen und mit dem, was sie repräsentieren. Obwohl sie jetzt nicht an sich nutzlose Leute sind. Ja, das ist wie der Typ. Ne? Es erinnert mich ein bisschen an Sarkozy.
And the greatest folly in France.
Das ist ein totaler Schwindel.
Sarkozy is a tough guy.
Ja, Sarkozy, ja, so ein starker Typ, ja. Ich werde mich mit allen anlegen.
He's got more cops than exist.
Ja. Der hat mehr Polizisten als Einwohner in Frankreich.
And he's gonna beat them all up. He meets with President Putin.
Der trifft sich mit Präsident Putin und gibt ein Treffen mit Putin, hat eine Pressekonferenz hinterher und benimmt sich wie ein Idiot. Kichert, stottert. Ja. völlig entnervter kleiner Zusammenbruch da.
Das
ist die Art von Situation, mit der wir uns weltweit konfrontiert sehen. Die Regierungen Europas, von den Grenzen Russlands und Weißrusslands, westwärts funktionieren nicht. Und das heißt nicht, dass die Politiker alle dumm sind. Sind sie nicht. Aber sie sind in einer Situation, in einem Prozess, in dem keiner zu funktionieren hat. Wenn man sich der Situation, wie sie ist, anpasst, kann man nicht funktionieren. Das heißt, es gibt gescheiterte Regierungen in ganz Zentral- und Westeuropa. Und man wird das mit Sarkozy sehr bald sehen. Das Problem also, was tun wir jetzt? Wir entscheiden uns für frühe Vorwahlen, frühe Nominierungswahlen. Es ist doch totale Idiotie. Wir haben Kandidaten, die dämlich sind. Sie treten an für Geld, sie haben keine verfügbaren Programme, keine Politik, auf der sie antreten. Nichts. Das heißt, hier treten Leute an, die völlig diskreditiert sein werden, wenn der Zeitpunkt für die Wahl herangekommen ist. Was soll denn dann passieren? Wir werden im Februar und März erreichen, nächsten Jahres, wo im Grunde genommen die republikanischen und demokratischen Präsidentschaftskandidaten bereits feststehen werden. Was soll dann passieren? Eine Welle von Verachtung wird durch die ganze Nation rollen.
Like Ross Perot.
Ja, es wird dann Leute geben wie Ross Perot damals. Und diese Kandidaten werden keine wirklichen Kandidaten sein. Es werden so Spielkandidaten. Ja, Ross Perot hat möglicherweise mehr Prinzipien als irgendeiner von denen hier. Das heißt, man schafft doch hier eine chaotische Situation. Das gesamte US-politische System wird in einen Mahlstrom von Ekel reingezogen. Weil niemand sich der Themen annehmen will. Was sind die Themen? Nun, erst, wir sind bankrott. Die Welt ist bankrott. Das Finanzsystem ist bankrott. Wir kollabieren physisch. Uns geht die Energie aus. Unser Krankenversorgungssystem das ist eine Schande. Das heißt, das Thema ist, wir brauchen einen fundamentalen Wandel in der Politik. Im Wesentlichen müssen wir sagen, alles, was seit Anfang der 70er passiert ist, war grundsätzlich falsch. Und jetzt haben wir eine Situation, wo der aufaddierte Effekt all der Dinge, die wir getan haben, in diese Situation geführt hat. Und jetzt treten diese Kandidaten an mit der Idee, dass sie ein gewisses Profil erreichen für ihre Kandidatur und fragen sich, mit welchem Profil können sie Präsident werden. Wenn man Präsident sein will, muss man die Stimmen gewinnen. Das heißt, wenn man die Stimmen gewinnen will, braucht man ein gewinnendes Profil. Laut der und der Manipulation, laut der und der Umfrage und so weiter. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Mobilisierung. Man muss die amerikanische Bevölkerung dazu kriegen, dass sie die Art und Weise, wie sie sich verhält, verändert. Denn wie sie sich benehmen und benommen haben über die letzten 25 Jahre, da liegt der Fehler. Wenn man das nicht verändern kann, dann wird man überhaupt nichts retten. Da gibt es keine Lösung. Das heißt, was vorangebracht werden muss, sind einige sehr fundamentale Veränderungen. Weg von der Art und Weise, wie wir uns für 25 Jahre aufgeführt haben. Erstmal dahin zurück, wie wir handelten vor diesen 25 Jahren. Sodass wir erstmal die Fehler erkennen, korrigieren und erstmal mit einem Paket nach vorne kommen von Vorschlägen und Entwürfen, wie wir diese Sachen erstmal reparieren. Ich denke, die einzige Lösung hier ist, dass man eine wirklich staatsmännische Herangehensweise hat an die Präsidentschaft. Mein Vorschlag wäre, dass der Präsident, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, beziehungsweise Leute, die Präsident werden wollen, der Vereinigten Staaten, sollten die Absicht zum Ausdruck bringen, dass sie als Präsident sich mit Präsident Putin von Russland, mit dem Präsidenten von China, mit der Regierung von Indien zusammensetzen wollen, um als sozusagen ein Vier-Parteien-Treffen eine generelle internationale Reform der Weltwirtschaft, die jetzt bankrott ist, zu bringen. Um ein Entwicklungsprogramm in Gang zu bringen, als Teil dieser Reorganisation. Die Person, die Präsident werden sollte, wenn die USA überleben sollen, muss die Tradition von Franklin Roosevelt für sich annehmen und diese Flagge hissen und aufzeigen, dass unser Abwenden von Franklin Roosevelt und seinem Erbe und der Fehler war, der vor langer, langer Zeit begangen worden ist. Und diese Person müsste durch die Augen von Franklin Roosevelt auf die Realität heute sehen und sich überlegen, welche modernen Technologien haben wir, was bringen die uns, was sind die modernen Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und der Schlüssel zu dieser ganzen Sache liegt in diesem in dieser einen Sache, Eisenbahn. Wir sind jetzt aus der Ära der Geopolitik herausgekommen. Geopolitik beruhte ja auf der Annahme, dass das britische Imperium die Welt beherrschen würde durch seine Seemacht, durch eine einfache maritime Entwicklung. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo die Entwicklung von Magnetschwebebahnsystemen für Fracht und Menschen Folgendes bietet. Bauen wir so ein Transportsystem auf der Basis von Magnetbahnen durch Eurasien, durch Jülin und die Spitze von Sibirien nach Alaska, durch ein Tunnelsystem in der Beringstraße, wo wir also eine Magnetschwebebahnverbindung haben. Das heißt, nicht nur von Sibirien, sondern auch eine Verbindung der Mineralreserven in Sibirien in die USA, zu den Bahnsystemen, eine Verbindung zu den Bahnsystemen von Südamerika und in die andere Richtung, über Asien nach Afrika, dann haben wir den größten Teil der Landfläche der Welt vernetzt in einem effizienten Transportsystem. Basiert auf Kernenergie, hauptsächlich, dann können wir die Probleme des Planeten lösen. Also wir brauchen so ein Programm dieser Art, wo wir sagen, das ist die Basis, die Herangehensweise, wie wir im Laufe der nächsten 50 Jahre diesen Planeten verändern werden. Die Politik wird basieren auf der Idee, Gutes zu tun, wo wir wissen, was gut ist. Das zentrale Thema wird sein, wir werden die Landmassen dieses Planeten zusammenbringen in einem einzigen, großen, entwickelten Transportsystem, das souveräne Nationalstaaten in Kooperation verbinden wird. Also etwas in dieser Richtung. Die amerikanische Bevölkerung braucht so etwas. Sie brauchen einen Franklin Roosevelt-Stil, so eine Art Herangehensweise. Vorwärts aus dem Chaos, was wir jetzt haben. Wir haben potenzielle Verbündete. China hat sicherlich Probleme, aber wir können denen helfen, anstatt sie zu bekämpfen. Wenn wir die Probleme und die Möglichkeiten Russlands verstehen, können wir ihnen helfen, statt sie zu bekämpfen. Wir können wirklich gewinnen. Wir können die Herausforderung Afrikas meistern. Aber wir brauchen Führung, die sich dieser Aufgabe widmet. Und speziell für die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, sich wieder daran zu orientieren, ein Land zu werden, auf das man stolz sein kann.
I have a couple of more questions from the Congress, and then I'm going to.
Also, ich habe noch einige Fragen aus dem Kongress und werde dann zu Fragen der LaRouche-Jugendbewegung kommen. Ich habe also hier eine Frage aus einem Kongressbüro, einem demokratischen Kongressbüro.
It's a question concerning,
es ist eine Frage, die einen Vorschlag betrifft. Ah, hier ist die Karte. Herr LaRouche, es gibt derzeit einen Vorschlag, Waffenverkäufe an Großbritannien zu erlauben, ohne die normalen Lizenzvereinbarungen. Das ist also vom Weißen Haus aufgebracht worden. Und Präsident Bush scheint zu denken, dass er die Macht hat, das zu erlauben, ohne Autorisierung durch den Kongress.
Some members of his own party are alarmed by the implications of this.
Einige Mitglieder seiner Regierung sind alarmiert. Und für diejenigen, die damit sich nicht so auskennen, sei nur Folgendes gesagt. Der globale Waffenhandel würde damit im Grunde genommen dereguliert und jeder Kontrolle entzogen. Der Skandal um BAE ist einfach ein Aspekt dessen, dass, wenn dieser Vorschlag angenommen wurde, dass klar sein muss, dass das eine Bedrohung des wirklich des Weltfriedens ganz direkt wäre. Und ich möchte Sie bitten, direkt darüber zu sprechen, ob Sie verstehen, ob das so verstehen, dass der Präsident das durch ein quasi Diktat einfach tun kann. Und was können wir tun, um das aufzuhalten?
Ich denke, er sollte den ganzen Haufen rausschmeißen. Ich denke nicht, dass diese Leute im Weißen Haus in der Lage sind, moralisch verbessert zu werden. Die Kriegsbefugnisse der USA unter der Verfassung der USA sind diejenigen. Jede Aktivität der Vereinigten Staaten, die mit den Implikationen von Krieg zu tun hat oder Waffenhandel, muss verfassungsmäßig von der Verfassung sozusagen in der Jurisdiktion der Verfassung gesehen werden. Der Präsident kann so etwas nicht durchführen ohne die Bestätigung des amerikanischen Kongresses. Was ist, wenn er sowas versucht? Na, dann macht man eine Amtsenthebung, dann schickt man ihn in den Knast. Oder man sagt ihm, er soll Leine ziehen. Aber man unterstützt sowas nicht. Das Problem hier ist, dass wenn man über Kongresshandlungen spricht, mit der Führung des Landes, wer glaubt einem denn dann heute noch? Ihr habt eure Glaubwürdigkeit verloren. Ihr habt keine Glaubwürdigkeit. Die Führung der Demokratischen Partei im Augenblick hat keine Glaubwürdigkeit. Die Weigerung, die Frage aufzugreifen, die die gesamte Basis der Demokratischen Partei verlangt, eine Amtsenthebung von Cheney durchzuführen, heißt, dass die Führung der Demokratischen Partei in der ganzen Welt keine Glaubwürdigkeit hat. Nicht nur mit der demokratischen Basis, sondern mit der ganzen Welt. Weil sie nichts getan haben, nichts tun können. Das taugt nicht. Und der Präsident kann da sitzen und sie von oben bis unten auslachen. Und sie können vielleicht sagen, ach, ihr wollt mir Widerstand leisten? Ah, ich bin der Präsident, ihr könnt gar nichts gegen mich tun. Das heißt, wie übt man Macht aus, ohne eine Pistole zu benutzen, um es zu tun? Indem man die Unterstützung der Massen der Bevölkerung sucht und organisiert. Und wenn man dem Volk den Rücken zukehrt, so wie die Führung der Demokratischen Partei die Basis verlassen hat, dann wie soll die Demokratische Partei was tun? Kann sie jeder doch auslachen. Selbst so ein armer, dummer Narr wie George W. Bush kann sie auslachen. Aber wenn man dieses Land regieren will, dann muss man mit dem Volk sein. Dann muss man reagieren. Das heißt nicht, dass sie alles akzeptieren, was man tut. Aber sie müssen einen sehen als potent, als bedeutsam. Dass man nicht ein Narr ist mit dem großen Maul, der große Töne spuckt. Das heißt, wollt ihr Macht, dann übt Macht aus. Worin liegt die Macht? In dem Verhältnis und der Unterstützung der armen Bevölkerung im Land. Aber wenn man sagt, wir machen keine Amtsenthebung von Cheney, obwohl es einen guten Grund dafür gibt, die Leute sagen ja nicht, es gibt keinen Grund dafür. Sie sagen, ja, ja, es gibt einen Grund dafür, aber wir tun es halt nicht. Nancy Pelosi hat es gesagt, wir machen es nicht. Nancy Pelosi hat keine Macht mehr innerhalb des Systems der Präsidentschaft der USA. Auf der anderen Seite, wenn die demokratische Parteiführung wollte, Cheney rauszuwerfen und die Unterstützung der demokratischen Wähler und vieler anderer Wähler in den USA, die selbst als Republikaner eingeschrieben sind, dann würde die demokratische Partei sehr schnell die Macht hätte, selbst den Präsidenten zum Teufel zu jagen. Dann würden die Leute auch zuhören auf einen Anführer in der demokratischen Partei. Ich denke, Nancy Pelosi sollte ihre Prioritäten untersuchen. Lynn, die nächste Frage ist von Alan, der hier in Washington, D.C. ein Mitglied der LaRouche-Jugendbewegung ist. Er sagt, Lynn, ich war vor kurzem in einer Veranstaltung von den Demokraten, wo ein Kongressabgeordneter eine Rede hielt über die Notwendigkeit, die Infrastruktur in den USA zu retten. Und er erwähnte die Idee eines Kapitalhaushaltes, aber es war eingebettet in eine sehr wahnsinnige Idee davon, wie die Geschichte eigentlich funktioniert. Ein Beispiel dafür war, er sagte, das römische Imperium brach zusammen, weil die Straßen nicht mehr funktionierten. Es wird noch besser hier, es kommt noch dicker. Und er sagte, das verhinderte, dass die Legionen in Rom ein- und ausmarschierten. Und das ist der Grund, warum das Weltreich zusammenbrach. Und nachdem er damit fertig war, hat er also Fragen angenommen und er antwortete auf eine Frage unserer Organizer über Globalisierung, indem er sagte, der Freihandel im 19. Jahrhundert war das, was von der amerikanischen Politik benutzt wurde, um die Briten zu zerstören. Das heißt, meine Frage ist, mit diesem fragwürdigen Verständnis der Geschichte, kann der Kongress überhaupt ein kompetentes Verständnis eines Kapitalhaushaltes erlangen und wenn, wie? Wieder, ist genau dasselbe. Es ist genau dasselbe. Es gibt eigentlich gar kein Verständnis von Geschichte bei diesen Leuten überhaupt. Das Problem sind die 68er. Sie glauben nicht an die Realität. Man hat es hier mit Existenzialisten zu tun. Es ist die moderne Form von Sophismus in einer ganz extremen Form. Sie glauben an herrschende Meinung. Sie denken an Slogans, an Sprüche. Der Typ lügt, wie andere auch, ganz offensichtlich. Er weiß, dass er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er redet. Er hat keine Ahnung darüber, was Freihandel eigentlich ist, und das weiß er. Aber irgendein Berater sagt dann, hier, das ist ein guter Spruch, das ist ein guter Slogan. Ja, und das interessiert ihn gar nicht, ob es wahr ist oder nicht. Die Wahrheit interessiert ihn gar nicht. Das ist etwas, was ihr wissen solltet, das ein Verständnis seiner selbst gibt und eine Autorität, die daher rührt, dass man die Wahrheit sagt. Manchmal kann man sich vielleicht irren über das, was man als Schlussfolgerung zieht. Aber die Herangehensweise sollte zumindest die Absicht sein, wahrhaft zu sein, wahrhaftig. Ja, man sagt nicht einfach irgendwas, weil man irgendwas sagen will. Wenn man was sagt, dann sollte man auch dahinter stehen und wenn man sich irrt, dann kann man auch korrigiert werden. Aber man muss es ernst meinen. Man soll mit diesem Bullshit aufhören, diesen 68er, die werden ihnen alles sagen, was sie hören wollen, nur damit sie in Ruhe lassen, irgendwelche Märchen und Lügen. Und die Freunde werden sagen, ja, der hat recht damit. Das heißt, wie geht man mit sowas um? Was man tun muss, ist, man muss zur Bevölkerung gehen, und es gibt viele Leute in diesem Land, die nicht 68er sind. Man muss die Leute dazu bekommen, zu verstehen, was heißt, wahrheitsgemäß zu operieren. Dieses ganze Frage des Wirtschaftssystems, unserer Gesellschaft, die Leute wissen halt nicht, was Wahrheit ist. Man muss eine Gesellschaft bilden für das Verständnis, von wo die Wahrheit liegt. Wir haben kein Bildungssystem, das das tun wird. Das heißt, wie machen wir das? Organisiert um wissenschaftliche Methoden. Man kommt an die, in den Keller der Wahrheit. Ja, wir können noch zwei Fragen hier hören. Die eine ist von Senator Joe Neal aus dem Bundesstaat Nevada. Senator O'Neill sagt, Lynn, aufgrund dieser Riesen-Story über Cheney, Prince Bandar und die Briten, ist meine Frage, gegeben, dass die Briten oft genug von uns abhingen, dass wir ihnen in den Arsch retteten, was profitieren Sie davon, die USA zu zerstören? Das ist eine ideologische Frage. Das ist fast wie eine heidnische Religion. Eine Frage von dass die Leute etwas glauben. Leute, die dann sagen, die Welt wird schon durchkommen, wenn wir auf diese Art und Weise die Welt beherrschen. Diese Leute glauben an den Liberalismus. Was ist denn Liberalismus? Das ist eigentlich die Frage hier. Mit der Geburt moderner europäischer Zivilisation in dem Konzil von Florenz und nahm die Form an von souveränen Staaten wie mit dem Frankreich von Louis XI, Ludwig XI. Und Heinrich VII. In England, diese Nationenbauer, die Leute, die Nationen aufgebaut haben, und wurde zerstört in zwei Phasen religiöser Kriegsführung. Der Krieg sozusagen, der anfing 1492 mit der Austreibung der Juden und Mauren in Spanien und der Inquisition. Und dann gab es eine neue Phase der Inquisition, die von einem Venezianer angestiftet wurde mit dem Namen Paolo Sarpi. Und Sarpi ging von einem strengen mittelalterlichen Kodex über zu einem Kodex, der auf der Grundlage, im Grunde genommen diesen Gleichgültigkeitskodex von William of Ockham, der im Grunde ein Fantastiker war, der an sowas wie Glücksspiel glaubte. Was man als Liberalismus hat kennenlernen müssen. Wenn man jetzt den Fall nimmt von Leute wie Adam Smith zum Beispiel. Deren Argument war im Grunde genommen, als sei es gegründet auf Galileo, dass es kein Prinzip gibt, was sozusagen entscheidet, ob wahr oder falsch oder unwahr in der Wirtschaftswissenschaft, sondern dass tatsächlich eigentlich alles entschieden wird von kleinen grünen Männlein unter den Dielen der Realität. Und das, was dir passiert, der du auf diesen Dielen lebst, abhängt von dem Würfelwerfen dieser grünen Männlein unter den Dielen. Das ist so, wie die Leute heute Wirtschaft verstehen. Das sind die Das ist das Freihandelssystem, das ist ein Glücksspielsystem. Die Kräfte des Marktes, ja. Und Leute wie Paulo Sarpi haben eigentlich Glücksspiel systematisiert, mathematisch. Und in dieser Situation haben sie gefragt, ah, warum sagen Sie das? Sagen Sie, ah, ein Mysterium, Geheimnis. Und wenn man sich die Schreiben eigentlich aller führenden Wirtschaftswissenschaftler, Mandeville, Adam Smith, die gesamte britische Schule basieren auf dieser Fantasie von Glücksspiel. Und was von Sarpi kam, Sarpis Argument, diese Prinzipien mysteriös sind, geheimnisvoll sind, es gibt keine vernünftige Grundlage dafür. Und er sagt dann Folgendes. Er versuchte eine Diktatur sozusagen zu etablieren und fand, dass also mit der Entwicklung von Städten und modernen Gesellschaften aus der Renaissance konnten sie diese Kriege nicht mehr gewinnen, selbst militärisch, denn die Städte, die organisiert waren mit einer höheren Niveau von Technologie zu der Zeit, ja, diejenigen, die sozusagen auf der Grundlage von technologischem Fortschritt bauten, konnten mit mittelalterlichen Methoden nicht mehr besiegt werden. Das heißt, Sarpi sagte, wir brauchen eine andere Herangehensweise. Wir können nicht uns gegen technologischen Fortschritt stellen. Wir verlieren alles. Wir müssen ein bisschen technologischen Fortschritt erlauben, aber man darf nicht erlauben, dass die Menschen glauben, dass menschliche Individuen in der Lage sind, die Wissenschaft zu kennen. Das heißt, in der Gesellschaft müssen wir das mystifizieren, dass es eine willkürliche Wahl ist. Und das nennt sich Liberalismus. Liberalismus ist eine Verleugnung der Existenz kennbarer, kenntlicher Wahrheit. Man erlaubt technologischen Fortschritt innerhalb von Grenzen und diese Grenzen sind bestimmt von der Oligarchie, die dann sagt, ah, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Das heißt, es gibt keinen Sinn für Vernunft in der Art und Weise, wie diese Leute sich verhalten. Und wenn man sich jetzt dieses britische System anguckt und systemischen Liberalismus als Philosophie, sehe man sich doch mal was an, was Hollywood-Kultur repräsentiert. Ja? Die Kultur der Menschen in Europa und USA heute. Sie haben kein Verständnis von Wahrheit. Sie haben keinen Begriff von Wahrheit. Es gibt dem Liberalismus keinen Begriff von Wahrheit. Sondern es gibt soziale Schiedsrichter sozusagen.
Ja.
Und diese Peer Groups sozusagen, Peer Groups, diese Autoritäten bestimmen, was wahr ist und falsch ist. Das heißt, der Liberalismus ist ein System der Unterdrückung auf der Grundlage der Verleugnung, ein Argument auf der Grundlage einer verteidigbaren Wahrheit gegen Autorität. Wohingegen unser Präsidentschaftssystem, unsere Verfassung, war, dass wenn wir reinkommen mit einem Argument, was als Demonstration von dem, was de facto wirklich wahr ist, tatsächlich wahr ist, dann haben wir die Berechtigung, das selbst gegen Autorität zu verteidigen. Beispielsweise Verleumdungsrecht in den USA oder in Europa. Wenn man in den USA demonstrieren kann, dass man die Wahrheit sagt, dann ist man nicht schuldig der Verleumdung. In Europa ist es vollkommen anders. Wenn Sie jemanden beleidigen, ist es vollkommen irrelevant, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Es ist Verleumdung. Wir wissen nicht immer perfekt die Wahrheit. Ne? Sie ist immer unvollständig. Aber wir kämpfen immer darum, sie zu erweitern. Und wenn jemand ankommt und sagt, er hat also eine Wahrheit, naja, oder beispielsweise einen Rechtsfall, dann stell mal deinen Fall dar. Ja, ich weiß nicht wie, ich kann das nicht, dann gibt es also einen Rechtsanwalt. Und wenn das, was er also gesagt hat, derjenige, der der Verleumdung angeklagt ist oder plausibel, dann ist das keine Verleumdung. Wunderbar. Das ist, was wir eigentlich immer tun, herausgehen und herauszufinden, ob etwas wahr ist oder nicht. Ja. Wenn Sie Beweismaterial haben oder wenn Sie Hinweise haben, dann sagt Bescheid. Das ist unser System. Unter diesem oligarchischen System von Sapi entscheidet Autorität darüber, ob Ihre Frage zugelassen wird oder nicht. Und es ist dasselbe in der Wirtschaft heute. Gesetz, also Recht, ist das Ähnliche. Wir haben heute Leute, die stehlen, diese Hedgefonds, diese Heuschrecken. Ja, sie versprechen, Geld zu leihen. Sie kriegen eigentlich nie Geld, sondern es ist nur ein Versprechen, es zu leihen. Und dann kommen sie in eine Firma und sagen, hey, wir haben dieses Geld. Wir haben so viel Geld, wir versprechen, Ihr Unternehmen zu kaufen. Wir übernehmen euch. Wo ist denn das Geld dann? Das ist die Frage. Ah, frag nicht das, aber wir haben das. Das heißt, sie kommen dann rein. Das ist noch nicht mal ihr eigenes Geld. Sie kaufen ja nicht dieses Unternehmen mit ihrem eigenen Geld. Sie übernehmen die Firma. Wie zahlen sie denn die Rechnung? Sie plündern die Firma. Ja? Verkaufen die Leiche, hauen ab mit dem Geld und plündern die nächste Firma. Das ist erlaubt. Das ist Liberalismus. Und Liberalismus ist die Verleugnung der Wahrheit als Grundlage für Gerechtigkeit. Eine Verleugnung und eine Ablehnung der Methode der Wahrheitsfindung. Das ist das Problem. Und das heißt, es gibt Leute, die an diesen Liberalismus festhalten und glauben. Woher kommt das? Von zwei Dingen. Eine Sache, die moralisch ekelhaft ist, wenn man an die Oligarchie glaubt, glaubt man daran, dass man den Arsch kriechen sollte von irgendjemandem, der da oben sitzt, weil er ein Oligarch ist? Nur wenn man glaubt, dass es ein vorteilhaftes System ist für einen selber, weil man vielleicht einen Gefallen getan bekommt oder Vorteile sich hofft, dann wird man dieses System unterstützen. Was man im Fall des britischen Systems hat, ist eine tiefgehende moralische Korruption der britischen Kultur, die niemals entfernt wurde. Seit der Zeit, nachdem Queen Anne gestorben ist, Anfang des 18. Jahrhunderts. Und dieses System ist, wir mögen es, wenn man uns in den Arsch kriecht. Und deswegen wollen wir ein System, in dem man auf diese Art und Weise leben kann. Das ist unser System. Wir werden unser System verteidigen, selbst wenn wir darin selber Sklaven sind. Das heißt, es gibt Leute, die von der Vernunft nicht regiert werden wollen. Wir finden das selbst in unserer Gesellschaft. Wollen. Es gibt Leute, die sagen, die haben das Recht, irrational zu sein. Ich habe das Recht, unvernünftig zu sein. Wissen Sie, wie viele Leute heute in unserer Gesellschaft so sind? Insbesondere unter den angestellten Klassen der 68er. Morgen früh lasse ich mein Geschlecht umwandeln. Das ist die Art von Gesellschaft, in der wir heute leben. Das ist wirklich die Frage von Gut und Böse. Gut ist vor allen Dingen der Wunsch, gut zu sein. Und der Wunsch, rational zu sein, vernünftig zu sein und wahrheitsgemäß. Böse ist, ich will nicht begrenzt werden. Ich will das tun, was ich mag. Wenn ich alt genug ist, eine junge Frau schwanger zu machen, zu schwängern. Aber das ist die Art und Weise von Gesellschaft, in der wir leben. Das ist diese Art von Gesellschaft. Das heißt, die Leute, die diese Freiheit, irrational zu sein, mögen, auf eine raubtierartige Weise, die gerne Raubtiere sind, die mögen eine Gesellschaft, die ihnen die Möglichkeit bietet. Wie viele Menschen kennen Sie beispielsweise, die mobilisiert worden sind in den letzten Jahrzehnten aus Verzweiflung, sich dem Glücksspiel verschrieben haben? In wie vielen Staaten ist das Glücksspiel erlaubt worden? Wie viele Staaten machen gerade Glücksspieloperationen, Regierungen, und verlassen sich auf das Einkommen. Die Indianerstämme werden geplündert durch diesen Schwindel. in einem Staat nach dem anderen Gesetz wird. Was ist denn Glücksspiel? Wo gibt es denn Vernunft im Glücksspiel? Was ist der vernünftige Anspruch, eine Gesellschaft auf Glücksspiel aufzubauen? Was für einen Geist hat der Gouverneur oder Gesetzgeber oder Senator, der so etwas unterstützen würden? Erlaubtes, legalisiertes Glücksspiel, geförderte Irrationalität, Wahnsinn, Glücksspiel. Was ist der Geisteszustand einer Gesellschaft, in der das stattfindet? Man soll mal nur kurz bis hier nach West Virginia reisen. Da gibt es eine Rennbahn. Da kann man also hingehen und sich die Pferde mal ansehen. Oder da sitzen dann die Alten und sitzen an den einarmigen Banditen und so weiter. Und verschwenden ihr Leben mit Glücksspiel. Überall in diesem Land. Verzweifeln die Menschen und gehen in diese massenweise Glücksspielindustrie. Und manchmal mögen die Leute die Probleme einer unmoralischen Gesellschaft zu verteidigen. Und das ist, was das britische System ist.
Das
wird also die letzte Frage sein, für die wir jetzt Zeit haben. Die Fragen der Leute, die Fragen, die jetzt nicht gestellt werden konnten, werde ich natürlich an Lynn weiterleiten. Obwohl ich denke, dass einige natürlich implizit beantwortet worden sind. Also, wir haben hier eine Frage eines französischen Mitglieds der Rouge-Jugendbewegung in der Bretagne.
She says, hi, Lynn.
Und sie sagt, Heilin, ich habe gerade Einsteins Wie ich die Welt sehe gelesen, wo er die Idee menschlicher Kreativität verteidigt und habe auch Bertrand Russells Idee eines Weltstaates gelesen.
And there stands the epistemological limit of a great man.
Und hier in Einsteins Verteidigung und Apologie für Russell sehe ich natürlich auch wieder die Begrenzungen dieses großen Geistes. Wie siehst du diese Sachen, Lynn? Die Begrenzung dieses Mannes und wo sind deine? Wie schaust du auf deine Begrenzungen? Also ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich irgendwelche Begrenzungen akzeptiere.
But the only limit I accept is responsibility.
Das einzige Limit, was ich akzeptiere, ist Verantwortung.
Responsible inside yourself, first of all.
Und zwar erstmal in dir selbst. Nun, in Russell, also an Russell ist nichts Gutes dran. Der böseste Mensch des 20. Jahrhunderts. Satan selbst errötet. Vor Scham neben diesen Typen. Das ist jemand, der Kreativität gehasst hat. Nichts, was Russell jemals getan hat, drückt Kreativität aus. Also wie soll der für Kreativität sein, wenn er dagegen handelt? Er hat das gehasst. Russell ist neben anderen Dingen natürlich auch ein Lügner und das hilft also, einige Sachen klarzustellen und zu verstehen. Schlimmer als Hitler ist er gewesen im 20. Jahrhundert. Nun, sein berühmtes Werk ist die Principia Mathematica, das ein totaler Betrug ist. Das ist in einem Aspekt als Betrug entpuppt worden, 1930-31, wo einfach gezeigt wurde, dass das nicht funktioniert. Der Fehler, den er dort macht, ist derselbe Fehler und einige unserer jungen Leute hier haben sich ja damit beschäftigt, mit der Frage des Äquanten. Also mit der Idee. Also das ist völlig verrückt. Russell selbst hatte einen Studenten, einen Schüler und Protégé. John von Neumann, Norbert Wiener und die meisten von denen sind aus der Universität Göttingen rausgeflogen, wegen Betrug. Das ist so die Errungenschaft ihres Lebens. Und wir haben jetzt eine Gesellschaft, die gehirngewaschen ist und die diese Idee der Informationstheorie akzeptiert. Aber das gibt's gar nicht. Es gibt so ein paar Idioten in Kalifornien, in großen Corporations, in riesigen Firmen, in gut bezahlten Jobs, die künstliche Intelligenz erschaffen sollen. Durch digitale Methoden. Das ist absolut unmöglich. Kreativität beinhaltet etwas, was immer außerhalb einer existierenden Reihe von Annahmen ist. Es gibt kein geschlossenes System, in dem Kreativität stattfinden könnte. Kreativität findet als Verletzung eines geschlossenen Systems statt. Also unter der Voraussetzung, dass diese Verletzung einen gesetzmäßigen Charakter hat. Über Russell braucht man sich keine Sorgen machen. Das war eine Bestie, ein Nazi, eigentlich schlimmer als ein Nazi. Der Autor der nuklearen Kriegsführung, der die Politik der präventiven Nuklearkriegsführung gegen die Sowjetunion verteidigt hat, 1945, was dann 1946 zur Veröffentlichung kam. Und da ist er ist von seinem Ziel einer Weltregierung, einer Weltdiktatur nie zurückgetreten. Er und sein Freund H.G. Wells, die also die haben dasselbe Lied gesungen. Und jeder, also in Bertrand Russells Werk kommt jede üble Idee in der Geschichte Großbritanniens zum Ausdruck. Es gibt nichts Gutes an diesem Kerl. Ich denke, dass das unser heutiges Seminar zu Ende bringt. Ich möchte diejenigen ermutigen, die das noch nicht getan haben, EIR Online Magazin zu abonnieren, um also auch der sich entwickelnden Geschichte hier zu widmen und die Sachen zu verfolgen, die wir heute angefangen haben zu diskutieren, die auch im letzten EIR veröffentlicht worden sind. Und auch dieses Flugblatt, wo Sie eben die Dinge lesen, über die in der US-Presse nicht berichtet wird. Wir haben auch hier diese Broschüre über das sind Berichte über die Vorschläge, die also auch Herr LaRouche bei seinem jüngsten Besuch in Moskau diskutiert hat. Ich ermutige Sie alle, sich da zu bedienen und das mitzunehmen und Spenden zu machen, großartige und großzügige Spenden, um sicherzustellen, dass also diese Literatur international und in den USA verteilt wird, sodass wir also auch den Effekt der Webseite multiplizieren. Abgesehen davon würde ich jeden bitten, mit mir Linda LaRouche für diese außergewöhnliche Präsentation zu danken.
Thank you.